Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Vielleicht sollte man das Ganze mal stehend aufnehmen, dann können wir hier tanzen während der Intro.
Also mal nachgezählt, wie oft wir jetzt diese Intro gehört haben und sie ist immer noch geil. Ja,
nee, habe ich nicht, aber das müsste ja ungefähr die Anzahl unserer Episoden sein. Das hatten wir ja recht schnell, oder?
Ja, stimmt. Bei der Kino- und Trailer, bei den Kino- und Trailer-Spin-Off war es ja die Outro praktisch, die Intro war. Das heißt, die haben wir ja gar nicht so oft gehört. Doch, die Outro haben wir dann demnach öfter gehört als die Intro gerade. Weil die wird ja immer noch als Outro benutzt.
Stimmt.
Die. Das war die Intro von Kino und Trailer.
Oder andersrum, ich weiß auch nicht mehr.
Also hatten wir die noch
lange her.
Ja, und trotzdem immer noch gut hier die Beats.
Der Evergreen.
Ja, absolut. Stellt euch mal vor, ihr guckt euch 250 Mal einen Film an und der ist immer noch geil. Gibt's bestimmt den einen oder anderen. LA Crash zählt nicht dazu, würde Lee sagen.
Nee. Der nur wirklich nicht.
Der nun wirklich nicht.
Ne.
Da hört's dann auf, Freunde.
Ja, irgendwo ist Schluss.
Ja, irgendwo Schluss. So, machen wir wieder hier halbwegs kompetentes oder halbwegs inkompetentes, je nachdem von welcher Perspektive ihr das betrachtet, Filme rezensieren und Serien besprechen oder was haben wir heute vor?
Meinst du, war das jetzt so der Lackmustest für Glas halb voll, Glas halb leer?
Richtig, ja.
Okay.
Das kommt auch an, wie man sieht. Mhm. Guck mal, die Jungs machen nur so halb viel fehler, oder? Die Jungs, guck mal, die Jungs sind... Machen mindestens die Hälfte falsch. Oder, guck mal, die Jungs machen die mindestens die Hälfte richtig.
Ja, es gibt ein, naja, zumindest, egal ob das richtig oder falsch ist, was wir hier machen, es gibt ein paar Leute, die das unterhaltsam finden.
Es gibt ein paar Leute, die das unterhaltsam finden, richtig. Es gibt ein paar Leute, die zahlen uns sogar Geld dafür, dass sie noch mehr davon kriegen, in Support-Episoden, die wir sonntags rausbringen.
Ja.
Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, und wenn ihr hier frisch seid und euch gefällt das und ihr wollt noch mehr, gerne mal bei Steady und Patreon reinschauen. Da bieten wir einiges an für diejenigen, die uns unterstützen und die sich bedanken für das, was wir hier machen.
Mhm.
Oder die es wollen in Zukunft.
Ja, Links dazu, geht schon wieder gut los. Links dazu findet ihr im Linktree. Ist immer geil, wenn der Kopf schon einen Ticken weiter ist als der Mund, ne?
Ja. Der Linktree of Life sozusagen von den Bewegtbild-Banausen.
Okay. Ja, zum Glück. Definieren wir uns nicht über Social Media.
Mir würden noch ein paar Wortwitze einfallen, aber die wird sie wahrscheinlich nicht hören, oder?
Ja, hau raus. Das ist ja so quotenmäßig, muss ja dann einer der nächsten gut sein.
Wie wär's denn?
Achso, dann warten wir lieber auf die, die so im Moment entstehen.
Ja, ja, stimmt, das ist so. Das ist dumm. Wenn man drüber überlegt, dann sind die meistens schlechter.
Ja.
Da du die schon nicht geil findest, die spontan, dann werden dir die überlegt wahrscheinlich auch nicht gefallen.
Ja. Also, hast ja mitbekommen, ne? Hin und wieder ist einer dabei, den ich gut finde.
Ja, sehr vereinzelt. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie das Muster da funktioniert, also warum du jetzt ausgerechnet den Shortswit zum Beispiel gut fandest, aber gut.
Kann ich dir leider nicht beantworten.
Weißt du auch nicht.
Nee.
Müssen wir mal so einen Verhaltensforscher oder so mal engagieren, der das so ein bisschen analysiert.
Mhm.
Wir werden natürlich schlauer. Lies Blick ist mal so. Also, wenn ich mal einen Kalor bringe.
So ein Verhaltensforscher, das wäre so lustig, ey, wenn es dazu dann auch so eine Doku gäbe, wenn dann so mit so einer Werner Herzog-Stimme sitzt dann da so ein Jimmick der Podcasts.
Das wäre geil, ja. Das wäre schon ziemlich geil, der uns kommentiert dann.
Meinst du, so die aktuelle Generation weiß noch, wer Jimmick war?
Nee.
Okay, wahrscheinlich
das
nicht.
Das wissen die wenigsten wahrscheinlich.
Gut.
Der ist ja auch, der hat ja auch selten an Tieren geforscht, sondern das waren mehr die Vierbeiner, wo er unterwegs war.
Selten an Tieren, mehr die Vierbeiner.
Das nee, selten an Menschen, wollte ich sagen. Ach so. Entschuldigung. Siehst du, habe ich schon wieder an was gedacht und das Falsche gesagt.
Ja. Ja, oder so eine Godal oder wie auch immer, ist ja jetzt egal. Ich fände es nur witzig, wenn das eben mit so einem Werner Herzog Off-Text daherkäme.
Oder einfach wie lustige Welt der Tiere, das Harald Juncker kommentiert. Ich meine, es geht zwar nicht, aber es wäre schon ganz witzig, dass hier so ein Audiokommentar für uns macht.
Das wäre so geil. Die Flitzpiepen.
Ja. Ja. Da sind sie wieder, die beiden Flitzpiepen. Lee und Jess. Wäre schon ganz geil, oder?
Das wäre so groß, Alter.
Das wäre ein Highlight.
Ja.
Ah, schade, Harald, ey.
Ach komm, ey, wenn sich da einer aus unserem Zuhörerkreis dazu berufen fühlt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr klingt wie Harald Juncke.
Ja, meldet euch.
Auch wenn es erst nach 5 Bier ist, dann meldet euch.
Die Bier kriegt ihr von uns gestellt. Also
ja,
die zahlen wir aus dem Supporter-Pot. Wenn ihr dann nach 5 Bier wie Harald klingt, das ist uns wert.
Ja, dann sprecht ihr uns mal was ein.
Das kriegen wir hin, auf jeden Fall.
Geil.
Da freuen wir uns drauf.
Mega. Alright. So, heute fange ich an. Wir haben jeder zwei eigene Projekte und ein gemeinsames.
Ja, richtig. Wir haben wieder einen gemeinsamen Film und zwei eigene Projekte. Das hast du gut zusammengefasst. Ja, bin ich gespannt, was du heute mitgebracht hast. Wir wissen es wie immer nicht.
Das ist ja für unsere Verhältnisse
von dem anderen
überschaubar viel. Für andere Podcasts ist das schon unfassbar viel.
Ja, ist richtig.
Aber wir müssen uns ja auch nicht mit jedem Film lange aufhalten.
Mal gucken. Nee, wir sind auch nicht die Podcasts, die so über eine Serienfolge dann irgendwie anderthalb Stunden reden. Das ist zwar ein insgesamt kürzerer Podcast, aber dann doch frage ich mich, irgendwann ist auch mal gut so, nach anderthalb Stunden über eine Folge einfach alles nacherzählen oder was macht ihr da genau? Insofern haben wir da schon ein bisschen Abwechslung, weil wir gucken ja auch querbeet, quer durch den Garten, alles, was uns so vor die Flinte kommt. Und
ja,
das Konzept ist, ich weiß nicht, was Lee geguckt hat und Lee weiß auch nicht, was ich geguckt habe. Das ist das Spannende daran.
Und hin und wieder gucken wir auch Sachen, die uns unsere Supporter in den Topf schmeißen. Und
da wissen wir natürlich, was geguckt wurde.
Einer davon ist mein nächster Film.
Ah ja.
Ein Los von Hakan. Und ich glaube, das ist jetzt schon das zweite von seinen Losen.
Ja, schon das zweite. Bist aber, schneist du hier durch deine Top 10 Lose aus der 200. Episode.
Mhm.
Nicht schlecht.
Ja, so die schweren Stoffe, die stehen noch aus. Irgendwie habe ich mich eher mal so...
Naja, Jeanne d'Arc und so. Ist
ja,
jetzt,
ja, okay, stimmt. Aber
ist jetzt hier nicht gerade leichte Unterhaltung für den
Platz. Nee, aber es ist ja noch sowas wie Irreversible oder eben hier die Werkmeisterharmonien und sowas dabei. Mhm. Ja, das kommt auch noch.
Ein bisschen.
Aber jetzt erstmal ein Film aus den 90ern von Hakan. Phoenix.
Mhm.
Aus dem Jahr 1998. Auf Deutsch heißt er Phoenix, Doppelpunkt, blutige Stadt. Natürlich braucht er da so einen bescheuerten deutschen Zusatz.
Mhm.
Und surprise, surprise, der Film spielt in Phoenix, Arizona.
Das ist wirklich ein Surprise.
Wer hätte das gedacht?
Das hätte ich nicht gedacht. Ich wollte gerade fragen, wo der denn spielt.
Das wäre mal so eine geile Frage für unser Quiz. Wo spielt ja. Phoenix? Ja.
Wie lange dauerte der 30-jährige Krieg?
Genau. Wie heißt Günther ja auch mit Vornamen.
Genau.
Also, wir befinden uns in Phoenix und es geht um das örtliche Polizeirevier, beziehungsweise um vier Typen, die Polizisten sind. Aber auch hier geht's wieder um ziemlich korrupte Polizisten oder zumindest mal Polizisten, die nicht so ganz sauber unterwegs sind. Und die sind aber immer so im Klüngel unterwegs. Allen voran hier Harry Collins, gespielt von Ray Liotta. Das ist unsere Hauptrolle.
Rest in Peace.
Ja. Der ist ja erst vor kurzem gestorben, leider. Mhm.
Schon krass.
Wie alt war der?
Der war in den 60ern knapp.
Ja,
Anfang 60, glaube ich.
Oh Mann. Ja, und er spielt hier eben Harry Collins. Und Harry Collins ist wahnsinnig abergläubisch und ist Spieler. Und zwar einer, der das Gambling fast schon religiös angeht. Der hat da so eine wahnsinnig romantisierte Idealvorstellung, wie man Gambling zu betreiben hat. Also er sagt auch immer wieder, ihm geht's nicht ums Geld beim Spielen.
Mhm.
Und kriegt da von seinen Kollegen auch immer eine Menge Spott ab, weil der Herr ist hochverschuldet. Also sehr offensichtlich geht's ihm beim Spielen nicht um das Gewinnen.
Einer von denen.
Ja, und der ist halt wirklich zwanghaft bei dieser Sache. Also der, das ist eine Sucht. Der ist definitiv spielsüchtig. Und weil der jetzt eben bei seinem Bookie eine Menge Schulden hat, der heißt Chicago, und da hat sich jetzt eben, haben sich ein paar tausend Dollar angehäuft und der will die natürlich zurückhaben. Und der stellt ihn vor die Wahl und sagt, pass auf, es gibt die Möglichkeit, dass du mir das Geld zurückgibst, bis dann und dann. Oder du beseitigst einen Typen, der bei euch aktuell in der Untersuchungshaft sitzt. Und dann wäre das Thema erledigt.
Aha, eine Hand wäscht die andere, einer von denen.
Ja, und Harry Collins ist aber schon jemand, der so einen moralischen Kompass hat, obwohl der eben auch in seiner Arbeit als Polizist schon auch Grenzen überschreitet. Sieht man denn so im Umgang mit den anderen Jungs, dass er noch der ist, der so am moralischsten unterwegs ist. Also die anderen, die gehen damit unter wortwörtlich über Leichen. Der eine Kollege, der erledigt nebenbei auch noch so Geldeintreiberjobs. Deswegen kommt er dann auch auf Umwegen, lernt er den halt auch nochmal anders kennen. Und es, also die haben alle so ein bisschen Dreck am Stecken. Der eine halt mehr, der andere weniger. Der Herr, über den ich eben gesprochen habe, der wird von Anthony LaPaglia gespielt. Und der ist eben, der macht neben seinem Job als Polizisten noch eine Menge Dinge, die man definitiv auch als kriminell bezeichnen könnte. Na, und Harry Collins' Plan, jetzt aus dieser Lage rauszukommen, weil für ihn ist halt keine Option, diesen Zeugen aus dem Weg zu räumen. Stattdessen wollen sie einen Raubüberfall planen. Und zwar den örtlichen Zuhälter. Der soll ausgeraubt werden. Das ist hier nämlich auch einer der Bösewichte in dem Laden. Und weil er da moralisch halt kein Problem sieht, einen Zuhälter auszurauben, schmieden sie einen Plan, um das zu machen. Und das läuft dann natürlich nicht genau so wie geplant. Aber das ist erstmal die Handlung.
Okay.
Ja, in der Truppe eben von diesen korrupten Bullen haben wir noch Daniel Baldwin und Jeremy Piven.
Ja. Interessant. Die Klingt Figur, ein bisschen nach meiner Baustelle, ehrlich gesagt, aber...
Die Figur von Jeremy Piven ist auch noch verheiratet mit einer Polizistin, deren Figur spielt dann auch noch eine etwas größere Rolle in dem ganzen Kontext. Dann gibt es auch relativ schnell so eine Art Love Interest für Ray Liottas Figur. Das ist die Figur von Angelica Houston. Die wiederum hat eine Tochter, die von Brittany Murphy gespielt wird.
Okay.
Also das Line-Up hier ist aus heutiger Sicht vor allem echt krass. Dann spielt hier noch eine Figur in dem Polizeipräsidium, wird von Xander Berkeley gespielt. Den dürfen auch Walking Dead-Fans, glaube ich, kennen. Und dann haben wir auch in einer relativ frühen Rolle, nämlich der Zuhälter und Bösewicht Louis wird von Giancarlo Esposito gespielt.
Ach, guck mal ihn an.
Der Bookie Chicago wird von Tom Noonan gespielt, der das mit einem herrlichen Lispeln spielt, die Figur. Ja, und der Typ im Knast, der eben über den Bookie was weiß und deswegen beseitigt werden soll, das ist Giovanni Ribisi.
Alter, das ist wirklich eine krasse Besetzung. Meine Falte.
Ja. Also war es 98 wahrscheinlich noch nicht, aber jetzt aus heutiger Sicht ist das schon echt heftig, ja. Geiles Line-up. Und deswegen macht der Film auch Spaß. Aber es ist wirklich, glaube ich, eher das Line-up als das, was hier passiert, weil der ist sowohl was die Handlung als auch was die Inszenierung angeht schon wahnsinnig generisch. Hier wird also nichts groß gemacht, was man nicht erwarten würde und ja. Ist so von dem, wie er aussieht, hätte der auch gut von vielleicht sogar Ende 80er, auf jeden Fall Anfang 90er sein können. Und der Regisseur, Danny Cannon, der hat 28 Credits und ich glaube, so das Namhafteste von ihm ist wahrscheinlich Judge Dredd. Von 95. Und der hat jetzt so in letzter Zeit hat er halt viel Fernsehserien gemacht, ne? Hat eine Menge für Gotham inszeniert, Pennyworth und sowas, also mehr im Fernsehen unterwegs jetzt. Ja, geschrieben hat das Eddie Ritchie und der ganze 2 Credits, also das ist auch nicht groß der Rede wert. Ja, und es ist ein relativ klassischer, so ein Kopffilm halt, ne? Das, was man erwartet. Das sind korrupte Bullen. Unsere Hauptfigur hat natürlich einen massiven Konflikt mit seinem, mit seiner Spielsucht, die ihn dann halt gegebenenfalls das Leben kostet. Oder es ist natürlich eben was, was ihn halt hart in den Abgrund treibt. Und es ist, hat er da eine Backstory. Sein Vater hängt damit drin. Oder sein Verhältnis, was er zu seinem Vater hatte. Warum er überhaupt so obsessiv da mit Gambling unterwegs ist und warum er das halt vor allem auch mit diesem, selbst diese Spielsucht irgendwie mit so einem krassen moralischen Kompass angeht. Ne? Also der würde halt auch nie bescheißen oder so. Und das ist schon geil, wie die halt, am Anfang werden die so ein bisschen etabliert, wie die eben zu viert unterwegs sind und bei jeder Gelegenheit, egal was sich auftut, wetten die auf den Ausgang von irgendwas. Ob das jetzt so oder so ist. Dann sind sie irgendwie in der Wüste und ballern blöd in der Gegend rum und dann sagt er hier, $20 drauf, dass der Kaktus nach links umfällt, wenn ich auf ihn schieße. Ne? Und dann ballert er so lange unten auf den Kaktus, bis er halt abbricht und dann eben nach links wegfällt und so und die anderen haben halt mit oder gegen gewettet und die sind halt permanent, sieht er irgendwo ein Spiel und eine Möglichkeit, seiner Sucht nachzukommen.
Ja, bei unserem gemeinsamen Film haben wir auch ein wettfreudiges Völkchen, sag ich mal, was da eine Rolle spielt.
Ja, und auch da wird eine Menge Alkohol konsumiert.
Das stimmt.
Hier auch, nicht im gleichen Ausmaß, aber ja, es wird eben alles, deswegen dieses Phoenix, blutige Stadt, also es ist nicht, der Film ist jetzt nicht wahnsinnig blutig, klar, kommen hier Leute um. Mhm. Und es fließt ein bisschen Blut, aber es ist halt, es soll halt so als dieser Moloch dargestellt werden und das ist schon auch eben für alle Beteiligten irgendwie ein recht aussichts- oder auswegloses Ding.
Okay.
Ja, und funktioniert. Also es ist definitiv kein Highlight, aber ich hatte hier meinen Spaß.
Geht klar.
Ja. Mhm. Voll. Ist ab 18 freigegeben. Jetzt wirst du wahrscheinlich wieder sagen, dass klar ist, dass ich nicht sagen kann, warum. Das kann ich eigentlich zukünftig, müsste ich das auch mal recherchieren. Das ist ja eigentlich ein leichtes. Zu gucken, warum Filme diese Freigabe bekommen.
Du meinst bei IMDb?
Ja, eben, aber es steht ja auch immer so dabei, was das Problem ist.
Das ist ja auch immer so ein bisschen so das eigene Empfinden, so dass man sich selber halt wundert, warum die ab 18 freigegeben sind, obwohl man selber halt den Film harmlos findet. Das finde ich ja immer ganz interessant, ohne jetzt vorzulesen, so weißt du.
Das kann ich dir aber eben, also das kann ich dir so oft nicht sagen, bei dem Film jetzt, das muss wahrscheinlich auch hier wieder mit der Sprache zusammenhängen, weil so rein von dem Blut, was fließt, könnte der wahrscheinlich auch ab 16 freigegeben sein.
Ja, gut. Manchmal ist es ja auch eine Szene in einem Film, die dann irgendwie die 18er Freigabe rechtfertigt, wo du sagst, okay, die Szene war hart, weil da ein Kopf gespaltet wird oder so und der Rest geht auch ab 12, weißt du, das sind ja auch manchmal so Momente so. Ja. Das finde ich immer ganz interessant, aber zudem hat man ja in Deutschland natürlich ein anderes anderen Standard als in Amerika, wo ja, zum Beispiel auch eine entblößte Brust ist ja schon, darf keiner sehen unter 18.
Ja, weißt du? X-Rating, sofort.
Ja, sofort X-Rating. Naja.
Ja, nee, kann ich dir bei dem mal wieder nicht sagen. Und viel mehr gibt's zu dem Film auch nicht zu sagen. Also definitiv Ray Liotta in his prime. Mhm. So, das ist schon, an dem Film sieht man, finde ich, auch echt wieder mal, warum der so einen Stellenwert hatte. Wobei, also der war ja nie jetzt der A-Lister, ne? Aber
man kennt ihn.
Man kennt ihn und er hat trotzdem eine große Fangemeinde.
Ja.
Weil er ist ein wahnsinnig kerniger Typ und der tolle Augen, Alter, das ist halt, also in dem Film sieht man das auch wieder so krass, ist eigentlich schon auch echt ein, auf seine Art ein sehr attraktiver Typ. Mhm. Und halt eine gottescoole Sau.
Ja, der hat Aura. Dieses Lachen ist auch immer krass, wenn er so, bei Goodfellas hat er doch immer dieses extrem markante Lachen, so wenn er halt so mit weit aufgerissenem Mund halt irgendwie in die Gegend rauslacht.
Ja, aber ich finde, selbst dieses Lachen, das kann der ja von wirklich herzerwärmend bis übelst bedrohlich.
Ja, stimmt, es geht beides.
Das fand ich eh cool. Also er hat da ein sehr interessantes Rollenprofil bedient. Mhm. Ja.
Und ungewöhnlich, dass Anthony LaPaglia, ich meine, den sieht man ja eher so auf der Seite der Mafiosi oder weißt du, so auf der Seite der Gangster. Ich meine, hier hat er natürlich auch Dreck am Stecken, hast du schon erwähnt. Also
er ist hier der Gangster in der Truppe.
Okay, er ist der Gangster, aber er arbeitet für die Polizei. Insofern, glaube ich, habe ich selten gehört, dass der auch mal Polizist ist, außer jetzt in dieser komischen Without a Trace, heißt die, glaube ich, die Serie, wo er auch die Hauptrolle spielt. Da ist er halt auf Seiten des Gesetzes, aber normalerweise spielt er ja auch eher den Antagonisten. Mhm.
Ja, ja. Hier ist so ein bisschen beides. Er ist eigentlich im Protagonistentrupp, aber innerhalb des Protagonistentrupps ist er halt der Antagonist.
Verstehe.
Ja. Also auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
Könnte machen. Okay. Dann.
Phoenix. Jetzt die Punkte.
Punkte.
6,3 auf IMDb. Kein Metascore. Rotten Tomatoes von der Kritik 5,5. Vom Publikum 3,2. Mhm. Letterboxd 2,9.
2,9 von Letterboxd. Mhm. Okay.
Jetzt du.
Na, vielleicht ist das noch eine 7,5, sage ich.
7.
Eine 7.
Mensch, okay. Ich dachte, das wäre voll einfach.
Nee, ich dachte, du hast ihm vielleicht noch ein bisschen hier, so ein bisschen was raufgelegt hier, ein bisschen optimistisch.
Ich glaube, das ist, also ich meine jetzt mal verglichen mit den anderen Zahlen, ist das ja schon recht optimistisch, ne?
Ja.
Geht eine Stunde 47 Minuten übrigens.
Okay. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein Film ist, der von mir eine 7,5 gekriegt hat. Ich mag ja das Szenario und das klingt nach einem Film, der mir gefällt. Ist bisher an mir vorbeigegangen, aber werde ich mir vielleicht mal reinziehen. Danke, Hakan. Ein Gruß an dieser Stelle.
Ja, liebe Grüße an Hakan.
Von WQÜF. Und auch an die Kollegen.
Sie versuchen es ja durchzuziehen ohne das Ü, ne?
Ja, sie versuchen es durchzuziehen. Korrigieren mich auch immer vehement, aber hilft nicht.
Ich verstehe halt auch nicht so ganz, warum sie dann nicht wir quatschen Filme sagen.
Wir quatschen Filme, ja, warum nicht? Dann sollte man das Ü gleich komplett fallen lassen, so, dann macht's auch Sinn.
Oder gleich
wir quatschen Filme ist zwar.
Wir quatschen Filme. WBF.
WBF. Wir bequatschen Filme. Ja, das klingt dann wieder ein bisschen zu förmlich. Es klingt dann so nach Literaturquartett.
Wir bequatschen Filme? Naja, das gut, kann, also ja, kommt ja drauf an, wie du es sagst.
Wie würdest du es denn sagen?
Nein, wir bequatschen Filme. Da lacht er.
So ähnlich hätte ich es wahrscheinlich auch gesagt.
Ja, also, das ist so WBF.
Fuck Microsoft!
Okay.
Einfach so.
Warum auch immer.
Okay. Dann machen wir doch direkt weiter mit den, also für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben, wir haben die 200. Episode, was ja gewissermaßen ein Jubiläum ist, und 200. Episode haben wir genutzt und haben wir den Supportern einen Gefallen getan. Und haben zusätzlich zu den Losen, die wir sonst immer so ziehen im Monat, haben wir noch 20 extra Lose gezogen. 10, die Lee dann rezensiert, einen davon hat er jetzt gerade gebracht, und 10, die ich rezensiere. Und ich habe auch einen davon mitgebracht.
Das ist dein erster, ne?
Das ist mein erster, ja. Ich fange jetzt auch mal an, vor diesen 10 mal hier durchzurezensieren. Und ich mache Leutnant Ferrante glücklich, Fragezeichen. Und starte mit seinem Film. Der ist aus dem Jahr 2015. Die Dame, die diesen Film gemacht hat, hat 4 Langfilme bisher gemacht. Die hat man aber mittlerweile definitiv schon mal gehört. Und das ist ihr Debüt-Langfilm. Chloe Zhao heißt die Dame.
Ah.
Von der ist auch das Drehbuch. Und von der ist der Film Songs My Brothers Taught Me. 2015. Hast du ja sicher schon gehört von dem Film.
Nee, erst durch jetzt die
Aktion. Ach, erst durch die Lustigung, okay. Ja, ich muss zugeben.
Du also, davor schon?
Nee, von dem habe ich nichts gehört. Der Film, der danach kam, Rider.
Ja, von dem habe ich schon eine Menge gehört.
Der ist wiederum ein Begriff, ja. Von dem hat man schon mal gehört. Der wird ja auch in Kritikerkreisen sehr gefeiert. Songs My Brothers Taught Me war mir unbekannt. Aber haben sich natürlich auch viele angeguckt aufgrund der Filmografie von ihr,
weil
sie auch wegen Nomadland natürlich dann in aller Munde war. Später hat sie ja Eternals dann gedreht als letztes. Also eine Regisseurin, die man, Eternals sticht jetzt ein bisschen raus, aber die anderen Filme sind schon so Sachen für Filmliebhaber. Also wenn man so die Bildsprache von ihr mag, die zieht sich schon da durch. Und auch in ihrem ersten Debütfilm sieht man so ein bisschen ihre Handschrift von Nomadland und Co., weil der Film zeigt uns das Leben auf der Pine Ridge Reservation in South Dakota. Und da geht's primär um das Geschwisterpaar Johnny und Yashawn. Yashawn ist ein junges Mädchen, Johnny ist ihr älterer Bruder und die kommen aus der Familie Winters. Und das sind junge Native Americans und sein großer Traum ist es, mit seiner Freundin, mit einem Mädchen, was auch da lebt, nach L.A. zu ziehen. Und da dann irgendwie den großen Traum zu verwirklichen und raus aus diesem Kaff hier zu kommen. Verdient sein Geld, was er versucht zusammenzukratzen für diese Reise, für diesen Trip. Und verdient er sich mit Alkoholschmuggel, weil nämlich in diesem Reservat ist halt Alkohol verboten. Und er schmuggelt halt da Alkohol rein und verdient sich auch Geld damit, indem er den Alkohol auch wieder verkauft. Oder umfüllt in irgendwelche Saftflaschen und so. Und das dann an Leute verscherbelt, die bei ihm zu Hause vorbeikommen und sagen, hau mal hier eine halbe Flasche Wodka rein und guck. Und relativ weit am Anfang des Films stirbt der Vater, der jetzt auch nicht so richtig in the picture ist. Das heißt, der wohnt woanders. Insgesamt hat der Vater und die Mutter, die ist relativ überfordert mit den Kindern. Die haben, glaube ich, insgesamt 10 Geschwister, die beiden. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und die sind auch komplett verstreut. Also ein Bruder ist zum Beispiel im Knast, der wird da mal gezeigt.
Verstreut, aber ansonsten auf dem Reservat?
Die sind schon primär auf dem Reservat unterwegs. Die werden jetzt nicht alle beleuchtet, vielleicht ist der eine oder andere auch weggezogen von denen. Auf jeden Fall eine Menge Geschwister, ein paar laufen denen mal so sporadisch über den Weg. Einer ist im Knast, aber der große Bruder und die kleine Schwester ja schon, haben schon so die innigste Bindung zwischen diesen beiden. Also die anderen sind so ein bisschen entfremdet.
Und was ist mit der Mutter?
Ja, die Mutter ist ein bisschen überfordert. Die sieht man halt ein bisschen in dem Film.
Aber das sind alles ihre, sind es Halbgeschwister oder sind das alles...
Das ist eine gute Frage.
Von den gleichen.
Das ist eine gute Frage. Also es wird nicht beleuchtet, ob die Geschwister vielleicht von anderen Frauen stammen können. Das kann ich nicht sagen.
Okay, und womit ist die Mutter überfordert?
Naja, so ein bisschen mit der Familie und so. Die siehst du dort ab und zu Hause und dass sie so auch struggelt, dass sie ihre Familie nicht kennt, dass sie zum Beispiel auch nicht mitbekommt, dass ihr Sohn dann unzufrieden ist und dass der irgendwie in L.A. sein eigenes Leben aufbauen will. Und das geht so ein bisschen alles an ihr vorbei. Und das wird gezeigt in so einem wahnsinnig dokumentarischen Stil, wie, was man ja von Chloe Zhao auch kennt aus Nomadland und den anderen Filmen. Du hast wirklich wahnsinnig tolle Bilder. Das ist sehr schön eingefangen mit der Kamera. Du hast keine langen Dialoge. Teilweise hast du Szenen, wo halt nur geschwiegen wird.
Das klingt jetzt auch so, als wäre das wieder so viel, sehr viel Landschaft.
Ja, das ist Landschaft und Arthouse definitiv. Also nicht nur Landschaft, sondern du siehst halt auch das Geschwisterpaar, wie die einfach nur so am Zaun angelehnt stehen, einfach eine Weile, so weißt du.
Und ja, aber das meine ich so, aller Nomadland halt, sehr viel draußen und Natur spielt eine größere Rolle und ja. So, ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, Chloe Zhao hat selbst gesagt, die hat nicht viel Geld für diesen Film zusammengekriegt und deswegen hat sie gesagt, muss sie halt das nehmen, was von der Natur gegeben wird, ja, ohne filmische klar. Mittel und viele der Darsteller spielen sich halt selbst. Das sind meistens die gleichen Nachnamen. Das heißt, die Schauspieler spielen sich teilweise selbst. Das sind, wie bei Nomadland, teilweise komplette Laien, die nicht vor der Kamera standen. Du hast hier junge Hauptdarsteller, die das Haus von dem großen Bruder ist tatsächlich das Haus, wo er groß geworden ist, von dem Schauspieler.
Okay, aber da, das heißt, die waren quasi erst durch den Film Schauspieler, die waren davor, also die haben nicht abseits dessen schon eine Karriere gehabt.
Doch. Also der Sohn, der ältere Sohn hat schon in ein, zwei anderen Filmen mitgespielt, sie auch, also die Schwester, aber er ist zum Beispiel in dem Haus groß geworden, wo das gedreht worden ist. Das heißt, es ist zum Teil wirklich sehr autobiografisch. Du hast natürliches Licht, weil sie natürlich aufgrund des kleinen Budgets da keine große Technik ankern konnte.
Aber dann sehr biografisch, weil Chloe Zhao ist ja...
Ja, ja, nicht von ihr biografisch, okay. Sondern eher so diese Story von ihm und da, wo er groß geworden ist. Und die Brüder sind ja tatsächlich auch Brüder teilweise von den Darstellern gewesen. Ah, ja. Das ist ja das Ding, also... Da wurde schon, und dadurch wirkt der Film sehr authentisch und macht ja auch Sinn, wenn man sieht, wer hier in Szene geworden sitzt und dass die Leute teilweise wirklich verwandt sind und dass hier an Originalschauplätzen gedreht worden ist. Und ich find's krass, weil ich meine, Chloe Zhao, das ist ja nicht ihre Herkunft und die taucht hier wieder in Kultur ein und wollte mal wieder einem Volk irgendwie ein Denkmal setzen, womit sie selber halt nicht so viel zu tun hat. Das finde ich schon ganz interessant. Also das ist ja...
Naja, das finde ich eh, also ich kann das wirklich nur anhand von Nomadland beurteilen, aber da hatte ich auch schon das Gefühl, dass die so irgendwie die perfekte Brücke schlägt zwischen Doku und Fiktion, weil die eigentlich geht die dahin, wo eh alles so ist, nimmt also das reale Umfeld, um darin halt ihre fiktionale Geschichte zu erzählen.
Ja, stimmt.
Weißt du, ich meine? Das ist voll so eine Symbiose aus Doku und Fiktion.
Ja, und das wirkt doch wahnsinnig dokumentarisch. Also wenn du siehst, dass der Bruder irgendwas sagt, so, dann wirkt das so, als wenn gerade in der Doku die Kamera auf ihn gehalten wird und der gerade irgendwie... seine Gedanken so in die Kamera spricht.
Ach, er spricht die aber auch in die
Kamera? Nein, er spricht nicht in die Kamera, aber wenn er so halt irgendwie einen Dialog hat oder Monolog oder irgendwas zu seiner Freundin sagt, dann wirkt das so, als wenn bei einer Doku gerade eine Kamera irgendwo aufgehalten wird, weißt du, zwischen diesen beiden. Das ist halt das Tolle. Das wirkt halt, als wenn die Kamera gerade diesen Werdegang beobachtet, ohne dass es so filmisch wirkt, wie so ein fiktionaler Film. Das finde ich schon ganz interessant an ihr.
Okay.
Und das kommt hier gut rüber. Und ich mochte den sehr. Also es ist ein schöner Film.
Aber ich habe dich ja unterbrochen. Du hast ja die Handlung noch gar nicht zu Ende erzählt.
Naja, viel weiter geht's nicht. Also ich würde jetzt nicht erzählen, was hier am Ende passiert und wie weit das kommt. Es geht wirklich um diese Träume von diesem Jungen, dass der mit seiner Freundin da durchbrennen will. Und dann geht's natürlich auch um den Konflikt von der kleinen Schwester, die das mitbekommt.
Mhm.
Und der das natürlich nicht gefällt, dass der große Bruder hier sie zurücklassen will und sie praktisch verlässt und dann natürlich ein bisschen böse auf ihn ist. Dass der große Bruder sich einfach aus dem Staub machen will und er ihr davon nichts sagt und sie das so zufällig mitbekommt und hat dann so ein bisschen Hals auf ihn.
Okay, aber das heißt, man kann schon verraten, dass wir hier in diesem Reservat bleiben. Also die kommen nicht weit damit.
Nee, also die ganze Story und der ganze Film über, das spielt in diesem Reservat.
Okay.
Richtig. Und es ist ein sehr schöner Film, wenn man sich von ruhigen Stoffen nicht abschrecken lässt. Dann wird man Songs My Brothers Taught Me ins Herz schließen. Denn in der Hinsicht ist das wirklich filmisch und so ist das ein schöner Film. Aber es ist halt Arthouse. Es ist nichts für jedermann.
Wie ging es dir damit?
Es ist sehr ruhig, mir hat es gefallen. 98 Minuten aus dem Jahr 2015. Ich konnte durchaus mit diesem Film was anfangen und würde mich bei Leutnant Ferrante bedanken für diesen Tipp, denn ich fand ihn gut. Wäre von mir eine Empfehlung für Leute, die anspruchsvolle Stoffe mögen. Dieses Frühwerk von Chloe Zhao, wo man schon daran erkennt, okay, der kann man... Das ist wieder so ein Film, so, weißt du, man sieht so ein Frühwerk oder in dem Fall ja natürlich das Debüt, das Feature-Debüt von so einer jungen Dame und denkt dann so, der können wir vielleicht mal andere Filmstoffe anvertrauen oder ich traue mir auch zu, also ich würde auch zutrauen, dass zum Beispiel so eine Leute wie Frances McDormand diesen Film sieht und sagt so, okay, mit der will ich unbedingt zusammenarbeiten, ja, so, weißt du, so anhand der Handschrift, anhand des Films und sagt so, mit der will ich einen Film drehen und schreibt die an und sagt so, ja, wenn du mal in Zukunft was machst, denk mal an mich. Also so sind ja auch öfter mal Kontakte zusammengekommen von jungen Regisseuren und Schauspielern.
In ihrem Fall bezweifle ich, dass es so rumgelaufen ist, aber wer weiß.
Man weiß
nicht. Ja.
Aber ich kann mir das vorstellen.
Was würdest du sagen, macht diesen Film so anspruchsvoll?
Die Stille. Das Tempo. Das Pacing und auch der Stoff. Also es sind wirklich ganz kleine Familiengeschichten in diesem Reservat, die hier mit reinspielen. Das sind keine großen Dramen, die hier aufgemacht werden. Insofern.
Yeah, okay, aber es ist jetzt nicht, man ist jetzt nicht krass gefordert, weil es inhaltlich mörderanspruchsvoll ist.
Nee, mörderanspruchsvoll ist nicht, im Gegenteil. Sondern du musst ja halt selber deinen Teil denken. Du musst halt ein bisschen akzeptieren, dass hier in manchen Szenen zum Beispiel nicht gesprochen wird, sondern dass du halt, du bist halt der beobachtende Kameramann in diesem Szenario.
Okay.
Mhm. Von diesem dokumentarisch anmutenden Film.
Ja, ich versuche nur zu verstehen, wo da der Anspruch, wie der zustande kommt.
Ja, du kannst ja schon denken, also wenn ich sage, der Film ist ein anspruchsvoller Film, so kann halt nicht jeder mit das anfangen, dann ist es halt für mich das Gegenteil von einem Popcorn-Film. Und da
passt
der nicht mit rein.
Aber wenn jetzt nur, weil ein Film irgendwie sperrig ist oder halt keine per se leichte Kost, ist es für mich im Umkehrschluss noch nicht zwangsläufig anspruchsvoll. Weißt du, was ich meine?
Ja, also es gibt die Filme, wo ich sage, das ist anspruchsvoll und sperrig, weil der Film kompliziert ist oder komplex oder verschachtelt. Mhm. Das ist der nicht. Und es gibt die Filme, die sind anspruchsvoll, weil ich sage, hier brauchst du ein bisschen...
Weil sie nicht leicht zugänglich sind.
Genau, hier brauchst du Konditionen, hier brauchst du richtiges Mindset, hier darfst du nicht müde sein und so, wenn du diesen Film siehst, weil dann wirst du wegpennen, ganz einfach. Ja. Das ist ruhiger Stoff, ohne großes Brimborium, aber wenn man so eine Filme mag, dann wird man den mögen.
Okay.
Songs My Brothers Taught Me 2015, Punkte. IMDb 7,0, hat einen Metascore von 68, Rotten Tomatoes bei einer 7,1, 3,5 vom Publikum, Letterboxd 3,7.
Schlechter als ich gedacht hätte.
Ich glaube.
Also wenn man.
Der Nachfolger schneidet noch besser ab. Das war ein richtiger Festivalliebling.
Ja. Nö, aber jetzt auch so, wenn man dir da Glauben schenkt, dann war das ja schon besser. Ich finde, du klingst nach 8 Punkten.
Ist das auch deine Entscheidung?
Ja.
Soll ich das einloggen?
Bitte.
Okay, ich logge das ein und 8 Punkte stimmt.
Schön.
Sehr gut.
Ja, ich muss sagen, ich bin nicht wahnsinnig intrigued.
Habe ich das nicht rübergebracht, wie toll der ist?
Nee, also doch, klar. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das ist. Ich frage mich jetzt halt nur...
Ob du zu denen gehörst, die ihn vielleicht langweilig finden würden?
Nee, weil ich mochte ja auch Nomadland. Und der hat ja auch wahnsinnig ruhige Momente.
Das ist tatsächlich das Pacing von Nomadland, ja. Das kann man vergleichen.
Aber eben, jetzt ist es so... Also ja, das ist wieder was du mir hinterher vorhalten kannst, weil es natürlich auf andere Stoffe nicht zutrifft. Aber jetzt ist es hier halt auch so, Nomadland kenne ich halt schon. Weißt du? Und das ist jetzt quasi nochmal sowas halt einfach in einem anderen Setting. Und ich glaube auch gerade so Filme, die wahnsinnig auf Stimmung durch Umgebung und Natur und Licht und so und eben durch so ein ruhiges Erzähltempo dominiert sind, die kann ich mir... Also gucke ich mir halt nicht gerne jeden Tag so einen Film an.
Ja, das ist auch nicht ein Film.
Da muss man in der Stimmung sein.
Ja. Aber wenn man sich darauf einlässt und hat Bock auf ruhigen Arthouse-Stoff, dann ist das schon ein guter Film. Also.
Die hat ja hier wahrscheinlich, ja klar, klingt so mit dem Budget und alles, wahrscheinlich alles natürliches Licht auch, ne?
Größtenteils, ja. Und das ist halt wie bei Nomadland, hat die Charaktere dadurch, dass das keine Schauspieler sind, wirkt halt unheimlich echt. Du hast halt so einen Tätowierer da drin, der halt komplett irgendwie zutätowiert ist und der irgendwie so mit alten Native-Klamotten halt da rumrennt und dieser Tätowierer trägt halt auch so Basketball-Trikots und so, weißt du, und sieht halt eher moderner aus. Und dann hast du andere, die sind da total traditionell gekleidet in diesem Szenario und die wirken halt alle, als wären die zivil vor die Kamera gezogen worden. Weißt du?
Ja, schon, also ich meine, ich muss sagen, generell so dieser filmische Umgang jetzt mit so Stoffen, wo es um die indigenen Völker geht aus den USA, das finde ich schon, das hat irgendwie was. Das finde ich interessant. Ich habe jetzt auch angefangen, Reservation Dogs zu gucken.
Ah doch, okay.
Ja.
Ja, ich finde es auch schön, dass so eine Bruder-Schwester-Geschichte, die theoretisch auch in so einem westlichen Szenario funktionieren würde, dass das eben in dieses, dass da so ein bisschen der Native...
Naja, aber ich finde halt gerade, weißt du, also wenn du überlegst, wie das zustande kam mit diesen Reservaten und von denen, die halt in sowas reingeboren werden, wie das ist, weil die ja auch, das hat ja dann nochmal einen ganz anderen Stellenwert, diese Umgebung zu verlassen.
Ja, stimmt natürlich.
Also jetzt gerade so im amerikanischen Kontext auch. Und das finde ich halt gerade irgendwie, weiß nicht, ein spannendes Thema.
Ja, das stimmt natürlich.
Definitiv. Deswegen könnte es doch sein, dass ich irgendwann mal im Film lande. Aber jetzt mal so per se von der Aufmachung her, ist es nichts, wo ich sofort sage, juhu, muss ich sehen.
Okay. Na dann schließen wir das ab. Vielleicht habe ich den einen oder anderen Geschmack gemacht, der den Film sowieso sehen wollte.
Ja, das auf jeden Fall.
Ich bin mal gespannt, wie der bei euch ankommen würde. Also immer gerne Feedback zu unseren Rezensionen hier, falls ihr die Filme kennt, wollen wir natürlich auch mal hören unter die geposteten Bilder bei Instagram oder bei YouTube oder sonst wo, wie ihr die denn findet oder ob ihr das anders seht als wir. Das lesen wir natürlich auch immer gerne hier. Kontroversen Diskussionen.
Auf jeden Fall. Und selbst wenn es dann so ein Hoffi ist, der einfach aus Prinzip hated.
Ja, Hoffi to the rescue, wie er in seinem Hashtag geschrieben hat. Das war herrlich.
Ja.
Ja, wenn wir schon zwei Supporter glücklich gemacht haben, würde ich sagen, gehen wir gleich zum dritten über und machen den gemeinsamen Film hier in die Mitte, oder?
Machen wir das so.
Ja, dann Grüße an Erik.
Grüße an Erik.
Den kennen wir natürlich auch vom Bash und Supporter der ersten Stunde und Hörer der ersten Stunde hat unseren Test-Podcast auch vorgesetzt gekriegt. Von dem haben wir ein grünes Licht gekriegt, als wir gefragt haben, ist das kompatibel? Und er gesagt hat, do that.
Ja. Und als ich gesehen habe, was das für ein Film ist, habe ich sofort gedacht, okay, also so eine Produktion, das muss ja dann irgendwie ein Film sein, der in dieser Filmbubble besonders gefeiert wird.
Ich finde es sehr ungewöhnlich, dass dieser Film von Erik kommt, weil A ist das, glaube ich, auch der älteste Film, den er jemals vorgestellt hat. Also von ihm kam ja Cruel Picture, das ist so ein bisschen die Region.
Mhm.
Aber Erik ist ja mehr so sehr genre-tief drin, Horrorfilme oder halt so krasse 80er-Klassiker.
Ja, aber gerade deswegen habe ich das ja gedacht, weil das jetzt eben nicht einer der großen Horror-Klassiker ist oder halt was besonders blutig oder schockierend oder sonst was ist.
Ja, ist ungewöhnlich.
Was in so eine Genre-Richtung geht. Gerade deswegen dachte ich, okay, dann muss der aber irgendwie speziell gefeiert werden, weil er irgendwie was Besonderes ist.
Mhm. Ja, da weiß ich nicht, wie tief Erik da in dieser Bubble drin ist. In erster Linie ziehe ich mir den Schuh an, weil er wollte mich, wahrscheinlich hat er nicht hingehört, als ich gesagt habe, dass Australien das Arschloch der Welt ist und er wollte mich jetzt nochmal filmisch, wollte er das nochmal unterstreichen.
Gerade deswegen wahrscheinlich, weil das ist dieser
das
Film,
natürlich auch sein, ja.
Finde ich, bringt so ein bisschen das auf den Punkt, ey, also dass Australien wirklich so das Arschloch der Welt ist. Ey.
Definitiv, das zeigt ja schon ganz gut.
Ja.
Schon abgefahren.
Wusstest du, dass es den gibt, den Film? Also kanntest du den?
Also ich hatte ihn auf meiner Schneiderliste.
Ach so.
Hatte ihn insofern auch auf meiner Wunschliste drauf, so unfreiwillig, aber da sind etliche Filme drauf, von denen ich noch nie was gehört habe. Mhm. Der gehört dazu. Ich wusste nicht, worum es geht. Ich habe den durch die Schneiderliste auf meiner Wunschliste gehabt. Aber gehört von, bewusst habe ich jetzt nicht davon.
Ich war überrascht, als ich gesehen habe, wer hier Regie geführt hat.
Natürlich, es muss der Regisseur von Rambo und Weekend at Bernie's gewesen sein. Alleine schon die Mische.
Ja, die Mische ist doch die Kombination. Alter, also die beiden Filme zusammen sind dieser Film.
Ja, definitiv. Das ist der Film in a nutshell.
Genau.
Ja.
Wenn First Blood und Weekend at Bernie's ein Kind zur Welt gebracht hätten, dann hieße es Wake and Fright. Ferien in der Hölle, wie er auf Deutsch heißt.
Ferien in der Hölle, ja, so heißt er. Könnte auch so eine Chevy Chase-Komödie aus den 80ern sein.
Total,
mit dem Titel.
Auf jeden Fall.
Ja, Ted Kotcheff und auch wieder ein Feature-Film, oder?
Was heißt ein Feature-Film?
Eine Premiere praktisch. Also auch wieder der erste Feature-Film von dem Regisseur, oder? Ein Debüt, wollte ich sagen.
Nee.
War das nicht sein Debüt?
War das sein Debüt?
Also sein Langfilm-Debüt.
Also auf jeden Fall einer der ersten, aber ob es der erste war?
Ja, guck mal nochmal in die Filmografie rein. Ich glaube, es war sein Langfilm-Debüt, bin mir aber jetzt nicht, auch nicht 100% sicher, aber ich glaube, das gehört zu haben.
Gucken wir doch mal, der Herr hat 52 Credits.
Soll ich hier Scheiße erzähle?
Nee, Tiara Tahiti gab es 1962.
Nicht sein Langfilmdebüt.
Nee.
Na gut.
Das war ein Film mit James Mason. Den hat er 62 gemacht. Nee, Alter, da kam einiges davor. 65 hat er noch einen Langfilm gemacht.
Okay,
66.
Doch. War ein paar. Na gut, okay, hatte ich irgendwie im Kopf. Ich weiß auch nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Dann stimmt das nicht.
Ach, der hat sogar auf Mice and Men mal verfilmt. Allerdings als Fernsehfilm.
Mhm.
Geil. Mit George Siegel. Ja, nee, also hat einiges davor gemacht.
Mhm.
Und dann kam 1971 Ferien in der Hölle. Wake in Fright.
Ach shit, ich wollte ja was samplen, Mann. Das habe ich jetzt vergessen. Egal.
Ach so, ja stimmt. Wir wollten nur was samplen,
habe ich verpeilt. Egal, machen wir nach.
Hm.
Ja, Wake in Fright. Wollen wir mal in die Story reingehen?
Ja, ich sag noch kurz, wer das geschrieben hat.
Mach das.
Evan Jones. Der hat auch Flucht oder Sieg geschrieben, den hier Second Jan mal vorgestellt hat.
Mhm.
Aber das Ganze basiert auf einem Roman namens Wake and Fright, wie der Film auch, von Kenneth Cook. Wobei man muss ja dazu sagen, dass der Film zu Beginn unter dem Namen Outback vertrieben wurde oder released wurde.
Mhm.
Und dann erst für den DVD-Release den ursprünglichen Titel zurückbekommen hat, der dann eben wie das Buch lautet. Also ja, Outback muss man hier, glaube ich, auch noch erwähnen.
Ja, verzeihen. Nicht, dass ich wundere, dass ich da irgendwie zwei Titel unterkomme.
Ja, oder wenn ihr sagt, ey, ich war 71 im Kino und der hieß echt anders.
Ja, genau. Einer von denen. Es geht um den Lehrer John Grant. Ich werde mir jetzt noch nicht zu den Schauspielern sagen. Der unterrichtet im tiefsten Outback Australiens. Und der Vertrag als Lehrer, das wäre schon mal wichtig zu wissen, verpflichtet ihn halt irgendwie, der kriegt halt einen Kredit und dieser Kredit verpflichtet ihn an jeder Schule, wo er hingeschickt wird, 2 Jahre zumindest zu unterrichten. Und der ist halt im absoluten Nirgendwo. Da sind halt 3 Häuser außenrum. Und er nutzt die Zeit, weil jetzt nämlich Sommerferien sind und er frei hat.
Ja, aber es gilt als Stadt, ne, wo er ist.
Es gilt als Stadt, ja, genau. Er nutzt die Zeit zu seinen Sommerferien und will halt seine Freundin in Sydney besuchen. Da will er halt hin. Und der Weg führt ihn aber erstmal in einen Ort namens Bundanjaba.
Bundanjaba.
Und von dort will er dann weiter zum Flughafen. Aber soweit kommt's nicht. So viel können wir erstmal vorausschauen, weil The Yabba, und ich werde natürlich der Assembly Guy, you don't like The Yabba? Weil er kommt in eine Bar rein und da fällt ihm schon mal auf, dass die Bar eigentlich um 18.30 Uhr schließen müsste, laut Schildern. Aber die besoffene Meute, die da drin ist, und selbst der Sheriff ist da an der Theke und stellt sich ihm vor, der sagt halt, solange die Tür da geschlossen bleibt, halten wir halt die Schließzeiten von 18.30 Uhr ein, weil die Tür ist ja zu. Dann ist das okay. Und dann läuft 3 Tage in der Woche im Hinterzimmer von dieser Bar, läuft halt so ein wildes Kopf- oder Zahlglücksspiel, wo die halt wie so eine aufgescheuchte Meute bei so einem Hahnkampf halt irgendwie so Geldscheine in die Mitte werfen und dann entweder auf beide Münzen fallen auf Kopf oder beide Münzen fallen auf Zahl wetten. Ja. Und da irgendwie die Geldscheine dann.
Aber es ist halt wirklich, dass der Vergleich passt. Es ist halt wirklich wie so bei illegalen Hunde- oder Hahnenkämpfen.
Ja, ist riesiges Geschrei.
Wir so in so einem Hinterzimmer 1000 verschwitzte Leute und alle wedeln mit Geldscheinen.
Genau. Alle sind irgendwie besoffen. Es wird halt, den ganzen Tag wird da getrunken. Also selbst der Sheriff ist hoch beleidigt, nachdem unser Kumpel John da irgendwie das dritte Bier nicht annehmen will. Also die sind auf jeden Fall gut dabei, was Alkohol angeht. Und gegen ein bisschen Glücksspiele haben die auch nichts einzuwenden. Und bei diesem Glücksspiel verliert John sein Geld. Weil, also er gewinnt ja erstmal. Mhm. Und dann aber verliert er den Gewinn auch wieder, als er wieder neu einsetzt. Weil sein Plan ist es, dass er $1,000 durch erneute Reinsetzung dann gewinnt. Weil mit diesen $1,000 könnte er sich rauskaufen aus diesem Vertrag.
Genau. Er gewinnt, also eigentlich will er ja erst nicht mitmachen. So, am Anfang ist er ja noch sehr vernünftig. Und dann sieht er aber, wie einfach das ist, weil es halt wirklich bei sehr vielen Leuten um ihn rum klappt das und dann lässt er sich so ein bisschen nötigen, aufgrund der Hektik auch in dem Laden, setzt halt einmal Geld und gewinnt und ist dann angefixt und dann spielt er irgendwie 2-3 Runden und gewinnt jedes Mal und rennt dann schnell raus,
in diesen Rush, ja,
weil er halt übelst viel Kohle in ganz wenig Zeit gemacht hat und dann ist er in seinem Hotelzimmer und denkt sich, okay, fuck, wenn ich das jetzt nochmal alles einsetze, kann ich mit einem Sieg kann ich mich rauskaufen. Dann war's das. Dann muss ich nicht mehr dort als Lehrer arbeiten und das ist meine Chance.
Richtig.
Ja, die Nummer geht natürlich schief.
Ja, kommt anders.
Und dann hängt er da fest, weil er halt von jetzt auf gleich keine Kohle mehr hat.
Richtig. Ohne Geld gestrandet in Yabba.
In The Yabba.
Und das wird zur Hölle. Wirklich wortwörtlich, weil der schläft dann beim hiesigen Arzt. Das ist so geil, dass es der Arzt des Ortes ist. Und das ist einfach mal auch ein durchgeknallter Alkoholiker. Der den ganzen
Tag ist mein Highlight, Alter.
Der ist so krass, Alter.
Das ist wirklich das Highlight des Films für mich.
Das ist ein richtig durchgeknallter Alkoholiker. Bei dem pennt er halt irgendwie auf seiner Hütte. Mhm. Er hat halt die ganze Zeit zu tun mit Proleten, die halt nur saufen, irgendwie rumschießen und halt irgendwie auf Kängurujagd gehen in der Nacht und tagsüber. Und der Gelehrte, der sich auch so ein bisschen für was Besseres gehalten hat, der ein bisschen so privilegiert war und der auch das zu verstehen gegeben hat, dass er sich hier für was Besseres hält, weißt du, immer mit jedem, den er sich unterhalten hat, und gesagt hat, dass das alles hier komplett unter seinem Niveau ist, der wird im Laufe des Films immer mehr einer von diesen Primitivlingen halt, die auch mit denen er zu tun hat in diesem Film und die er am Anfang so verachtet hat.
Ja, er kommt da halt nicht raus. Und was ich ganz schön finde, ist, dass dieses, also zum einen ja, dass die Fallhöhe recht groß ist, weil dieser Status, der kippt natürlich ordentlich im Verlauf des Films. Mhm. Und was ich aber auch so cool daran finde, ist, dass diese Atmosphäre, die ja am Anfang als so semi-bedrohlich aufgebaut wird, finde ich.
Mhm.
Also weil das halt alles so shady Typen sind und er eben mit diesem etwas höheren Status da reinplatzt und um ihn rum alle saufen über alle Maße und sind eigentlich aufdringlich, aber eben auf eine recht nette Art.
Ja, ja,
also
klar.
die sind so aggressiv nett zu ihm und nötigen ihn eben durch diese Nettigkeit immer auch zum Saufen die ganze Zeit.
Ja, ja.
Weil es eben, weil sie es so, dadurch, dass sie so nett zu ihm sind, es halt ziemlich assi kommt, wenn er das permanent ablehnt. Also ist ja zum späteren Zeitpunkt im Film dann auch nochmal ein Thema.
Mhm.
Dass ja eigentlich kein Ding ist, einen Drink abzulehnen, Alter. Weißt du, so wo du sagst, Alter, was geht denn ab? Also
da rastet er
ist
auch
keine
aus
Königsbeleidigung. Ja, ja, eben, das meinte ich. Also dann da ausrastet, so, das zeigt es halt ganz geil. Also wie er halt überhaupt bis dahin gekommen ist, weil er es halt nicht hinbekommt, jedes Mal Nein zu sagen, wenn ihm ein Drink angeboten wird.
Aber er will halt auch meistens von den Leuten, mit denen er dann was trinkt oder die ihm einen Drink anbieten, von denen erwartet er was. Weißt du, er will dann, bei dem einen will er übernachten. Er will sich mit dem Sheriff nicht verscherzen. Und insofern trinkt er das Bier halt mit, weißt du, damit die nicht beleidigt sind.
Genau.
Es hat ja immer diesen Hintergrund von wegen so, ja komm, ich will ihn nicht beleidigen, wird schon nicht schaden, dass ich ein Bier saufe.
Das meine ich, er wird ja durch die Situation und durch diese Nettigkeit der Leute da so mehr, immer mehr reingenötigt.
Ja.
Und säuft dann halt ordentlich mit.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen, ich finde, also auch, hast du die Tagline gelesen von dem Film?
Ey, das ist so lustig, ey.
Oder?
Die habe ich mir auch ausgeschrieben, ey, lies mal vor.
Have a drink, mate. Have a fight, mate. Have a taste of dust and sweat, mate. There's nothing else out here.
Das ist so gut. Ja, die habe ich auch ausgeschrieben. Das finde ich natürlich großartig, diese Tagline.
Ja.
Hier wird einfach nur gesoffen und das ist, der kommt einfach in so einen Albtraum aus Fliegen, Pisse und Schweiß irgendwie in diesen Film. Also man merkt richtig so, das ist so ein Film, so wo du fast schon riechen kannst, Alter, wie das da gerade aussehen muss, ey. Das ist so.
Und du spürst, wie heiß und schwitzig,
ja,
nass das alles ist und so. Ja.
Ständig hast du irgendwelche Fliegen irgendwo rumsauen und auch der Charakter vom Doktor, ich meine, jetzt können wir ruhig die Schauspieler nennen, Gary Bond spielt hat den
Was?
Gary Bond spielt hat den Lehrer.
Ach John so, Grant. Ja, ja, eben.
Den kennt man vielleicht aus Zulu und anderen Serien, aber der ist nicht ganz so bekannt. Aber der Doktor, der besagt, der wird gespielt von Donald Pleasence, das ist der größte Name hier.
Mhm.
Das ist natürlich hier Blofeld aus Bond, Klapperschlange mitgespielt, Halloween mitgespielt.
Great Escape.
Great Escape, der hat wirklich eine krasse Filmografie, wa? Der hat
wirklich 241 Credits, Alter.
Aber in was?
241.
Ja, Wahnsinn.
Ja gut, da kommt so eine Joey King auch noch in dem Tempo.
Das stimmt, ja.
Aber nee, also ohne Scheiß. Für mich war er hier wirklich schauspielerisch das absolute Highlight.
Ey, wie der mit seinem Unterhemd da sitzt und aus diesem Topf da diesen komischen drei Tage alten Eintopf
isst
und wie er lebt.
Aber wie geil beiläufig macht er das in dieser Szene, dass der die Dinge, die er parallel macht, das ist halt wirklich so also echter wird's nicht. Der macht eigentlich ganz normal eben, genau,
kurz den Dialog,
was abschneiden, parallel sein Essen zubereiten, essen die ganze Zeit und dann aber parallel den Dialog, das ist großartig, finde ich super.
Definitiv, das macht er wirklich gut, das wirkt halt alles auch sehr authentisch so.
Ja.
Und teilweise auch wirklich witzig so, weißt du, er halt draußen, wo er sagt so, ja, suchst das Klo, draußen ist das Klo. Und dann läuft er die ganze Zeit um ihn rum, weißt du, während ihn voll labert, so, er versucht sich mal so wegzudrehen und so. Das ist auch so witzig, wo ich dann denke, Alter, was für ein Charakter Donald Pleasence hier ist in diesem Film.
Aber die Figur, also das tatsächlich auch geil geschrieben, ne? Wie der da gestrandet ist, weil der halt sagt, ich konnte in Sydney nicht mehr arbeiten, weil ich Alkoholiker bin, konnte ich meinen Beruf nicht ausüben. Hier interessiert es einen Toten, ob ich Alkoholiker bin oder nicht, weil hier säuft eh jeder.
Eben.
Und das hält die trotzdem nicht davon ab, sich bei mir zu melden, wenn sie ein Problem haben. Und deswegen brauche ich auch keine Kohle.
Ja.
Ich krieg von denen, die ich behandle, kriege ich mein Essen und mein Biervorrat.
Reicht mir.
Ich habe mir eh vorgenommen, primär nur noch Bier zu trinken, so, um halt meiner Sucht zu frönen. Und deswegen habe ich hier das beste Leben.
Ja.
Hat sich halt bestens damit arrangiert. Und meine so, wenn du hier schon leben musst, dann kannst du es ja auch mögen. Weil wenn du eh keine Wahl hast, dann arrangier dich so gut wie möglich damit. Das ist halt so sein Mindset und das spielt er sensationell. Ey. Also deswegen
finde ich auch.
Tatsächlich die beste Rolle, finde ich, in dem Ding. Dann haben wir noch Gyps Rafferty, der hier in seinem letzten Film mitgespielt hat, aber den könnte man schon auch kennen, glaube ich, ne? So Meuterei auf der Bounty und solche Sachen, also schon auch ein bisschen Name. Und John Mayon, der hier Charlie spielt und den kennt man halt aus Crocodile Dundee und Co. Ja, wobei seine Rolle ist ja verhältnismäßig klein, das ist ja der Typ da am Bahnhof.
Typ am Bahnhof?
Ja, also...
Crocodile Dundee ist aber auch jetzt Ewigkeiten her, Alter. Also wenn du jetzt auf eine Szene anspielst.
Nee, das sind, ich glaube, 2 oder 3 Szenen.
Okay.
Der einzige Typ, mit dem er redet, bevor er mit dem Zug losfährt. wo der noch dann zu ihm sagt, so, okay, sehen wir uns in 6 Wochen.
Du redest von Wake and Fright.
Von welchem Film denn sonst?
Nee, ich dachte, du beschreibst mir gerade eine Szene aus Crocodile Dundee.
Nee.
Ja,
aber
natürlich.
Das ist ja, der Schauspieler aus Crocodile Dundee.
Ja, dann weiß ich, wie du meinst. Ja.
Ja, gut. Das ist doch der Typ aus Crocodile Dundee.
Ja, gut, ist ja der einzige Erwachsene, mit dem er interagiert in dem Ort jeweils, außer die Kinder.
Ja.
Ansonsten genau. Hat er. Ja, klar. Okay, dann weiß ich, wie du meinst. Ich dachte, du beschreibst gerade Crocodile Dundee am Bahnhof. Ich so, Alter, keine Ahnung, Crocodile Dundee.
Alter, genau, weil ich dir jetzt noch irgendwelche Szenen aus dem 80er-Jahre-Film.
Ich hab's ihn vor 3 Tagen gesehen und rezensierst ihn nachher, weiß ich doch nicht.
Ja, stimmt. Passend zu Wake and Fright habe ich mir Crocodile Dundee 1, 2 und 3 angeguckt.
Ist jetzt die Filmografie von hier, Kollegen lustig durch. Von Rafferty.
Gab's überhaupt 3 Teile von Crocodile Dundee?
Es gab 3 Teile.
Ja, okay.
Alle gesehen.
Ja?
Die Trilogie habe ich vollständig.
Also 2 kenne ich auch. Also 1 und 2. Aber den dritten weiß ich nicht. Den
dritten kennst du nicht?
Ich glaub nicht.
Der dritte spielt in New York.
Der dritte ist in New York? Ich dachte, der zweite war schon.
Nee, der dritte ist in New York, wo er Mike Tyson trifft und so. Das ist der dritte.
Hä, wo ist er dann im zweiten? Nicht auch schon in New York?
Nee, im zweiten ist er noch in Australien.
Okay, dann kenne ich den dritten schon, ja.
Ja, dann hast du die Trilogie auch komplett.
Ja, weil dann ist ja auch...
Oder hast du den zweiten eventuell verpasst?
Oh, nee, das wäre Quatsch.
Miese Lücke.
Nee, aber weil dann ist ja in New York ist auch das Ding, wo diese Szene mit dem Messer doch nochmal aufgegriffen wird, oder nicht?
Ja, das wird nochmal zitiert.
Ja.
Ja, klar. Die legendäre Szene ist natürlich aus dem ersten Teil, aber die wird dann nochmal zitiert.
Ja,
das ist der dritte. Der war ja ein bisschen lame.
Ja, klar.
Ja.
Ja, ich fand ja einen der Trill-Effekts ganz geil. Mhm. Dass hier die Komparsen, weil das war ja jetzt auch kein Riesenfilm, ne? Was hat er gekostet? $800.000. Also eben eher kleines Budget, aber klar, war ja auch erst.
Das ist schon wirklich gar nichts, Alter.
Nee, ne? Also vor allem verglichen mit heute so. Und für 71 war das eben auch schon nicht viel. Mhm. Aber auch hier, ähnlich wie bei deinem Film vorhin, die haben sich halt hier auch gut der Umgebung bedient. Mhm. Und entsprechend waren die Komparsen halt auch ziemlich echte Leute. Mhm. Dann haben sich ja knallhart ein paar von der Komparsen mit diesem Falschgeld, was die hier halt für diese Wettszenen benutzt haben,
ja,
ein paar von denen losgerannt und haben das halt echt versucht, unters Volk zu bringen und wurden festgenommen.
Guter Plan.
So stellt man sich Australier vor, Alter.
Wir nehmen hier ein paar Scheine mit von dem Falschgeld. Geil. Wir probieren's.
Hier, die Figur von dieser Charlie war doch auch der Typ, der dann zu ihm meint, so, weil er diesen Witz macht mit der, vielleicht überfalle ich vorher eine Bank, und dann meint er doch noch so, ja, Ned Kelly.
Ja, stimmt.
Ja.
Eine Anspielung auf den
der
Ranger.
Typ war das. Ja.
Stimmt.
So, was können wir noch erzählen? Michael York war ursprünglich vorgesehen für die Figur von John Grant.
Mhm.
Gary Bond. So.
Der war ein bisschen angewidert. Der feine Engländer war ein bisschen angewidert von dem Drehbuch. Hat ja auch so Dr. Zhivago gespielt und so. Und dann wird ihm hier dieser komische You Don't Like the Yabba-Film angeboten. Für $8.000.
Ja, aber hat hinterher gesagt, dass es bereut hat. Ne?
Ja, hat er gesehen,
fand den gut.
Krass.
Ja, und dann wurde das tatsächlich nochmal als Miniseries adaptiert. 2017.
Ja, habe ich auch hier erfahren. Also ich wusste von dieser Series, ich habe schon mal von gehört, aber ich dachte, die heißt einfach nur so. Ich finde es krass, ist ja tatsächlich der gleiche Stoff, der dann serienmäßig adaptiert worden ist.
Ja, aber es sind ja,
weil ich dachte, das ist nur der gleiche Titel.
2 Episoden, ne?
2 Episoden waren das nur?
Ja.
Okay.
So wie ich das gelesen habe, waren das nur 2 Episoden. Ja, also sonst, ich glaube, jetzt hier 12 Episoden saufen, gib ihm.
Ja, weiß ich ja nicht, wie sie das dann aufziehen. So. Also es hat natürlich auch nicht diese...
Ach so, gut, stimmt, man könnte natürlich den Anfang auch weitaus mehr in die Länge ziehen. Ne?
Genau, ja.
Aber es ist schon krass. Also ich meine, wir kennen ja alle Leaving Las Vegas und weiß nicht, was sonst noch für Drogen-Exzess-Filme und so. Aber ohne Scheiß, ich glaube, ich habe noch nie einen Film gesehen, in dem so viel gesoffen wird wie in diesem Film.
Ich glaube auch. Und das ist wirklich so, also dieser
Film... Wird in jeder Szene wird was gepichelt.
Und dieser Film hat bei mir tatsächlich dieses von wegen Have a Drink, Mate oder so, oder willst du ein Bier haben, dass das bei mir negativ mal ausgelöst wird. Dass ich sage, okay, nach diesem Film, wenn einer so auf mich zukommt und sagt, willst du ein Bier, dann denke ich an Wake and Fright und das hat...
abschreckend,
das hat auf einmal, genau, das hat dieses abschreckende Ding, das denke so, oh, da willst du gar nicht rein in diesen Kreislauf.
Was ich in dem Film echt grausam fand, war natürlich diese Jagdsequenz.
Ja, die ist hart.
Boah, Alter. Ja. Mir ist echt anders geworden, weil ich halt auch natürlich sofort bei vielen Stellen mich gefragt habe, so, okay, fuck, wie haben sie denn das gemacht? Mhm. Und du siehst einfach, dass es echt ist.
Ja.
Und dann war ich halt sofort wie jetzt, hä? Die haben jetzt wirklich Kängurus erschossen oder was? Was geht denn ab?
Ja, bei Animal Cruelty darf man hier, Leute, die da besonders empfindlich sind, die sollten sich den Film nicht angucken. Die Szene ist wirklich hart. Aber ja. das ist jetzt wieder das Ding so. Also es heißt ja wohl, dass die eine Jagd gefilmt haben halt, die sowieso, also nicht Ted Kotcheff hat jetzt gesagt, er schießt die Kängurus oder
nee, genau, die haben bestehende, also schon existierende, reale Aufnahmen einer Jagd benutzt, um damit eben auch darauf hinzuweisen. Das sollte also eben auch eine Art Statement sein, auf diese lizenzierte Jagd auf Kängurus, um die eben gegen die so ein bisschen anzugehen.
Ja. Könnte halt auch eine Rechtfertigung sein, um dieses, warum man diese Szene in dem Film drin hat. Weißt du, das ist jetzt, klingt auch ein bisschen billig, so diese Rechtfertigung. Aber,
Naja, ich finde, so wie die Szenen dargestellt sind, weil sie so hart sind, finde ich, ist das Statement, dass das in dem Ausmaß nicht klar geht oder dass das überhaupt fragwürdig ist, dass das so betrieben werden darf.
Naja, klar.
Finde ich, ist schon recht deutlich.
Ja, das schon. Aber hier sterben halt also, Tiere vor der Kamera.
Ja, ja, aber halt. Weißt du, sonst hätten, also wenn es jetzt, wenn die das quasi als billige Rechtfertigung benutzt hätten, um irgendwie dieses Material zu verwenden, dann hätten sie es ja irgendwie bei ein, zwei Schüssen auf dem Känguru belassen können. Aber das ist ja hier schon ein Gemetzel.
Alter. Ja, ja, klar ist das ein Gemetzel. Aber die Frage ist jetzt auch, aus welcher Warte du das siehst. Wenn du das ist jetzt wieder die Frage, wie weit Kunst gehen darf, weißt du, um irgendwas aufzuzeigen. Es gibt ja auch irgendwelche Kunstausstellungen, wo eine Kuh halt live geschlachtet worden ist, weißt du, mit dem Blut da irgendwelche Bilder gemalt werden, wo man sagt, so ja, das ist rechtfertigt halt, das ist Kunst. Und da ist halt die Diskussion, wie weit Kunst gehen darf. Und hier ist halt so, rein filmisch gesehen, unterstreicht das natürlich diesen völlig gleichgültigen Charakter, die hier irgendwie in diesem Ort, die in Jabba da hausen, ja, weißt du,
vor allem halt
die da in die Nacht rausziehen und einfach so völlig scheißegal so halt diese Tiere umnieten.
Eben,
so.
Also es unterstreicht diesen Ort, wo der gelandet ist, wo halt Moral und Gesetz einfach ihre völlig, eigene Definition
genau,
haben.
Gibt's nicht mehr. Genau.
Das unterstützt das enorm, ja. Weil die halt, die können machen, worauf sie Bock haben, wild in der Gegend rumballern. Es
hat keine Konsequenzen.
Nichts hat Konsequenzen, was da gemacht wird. Weil es halt weil die so für sich sind, weil rundrum meilenweit nichts mehr ist.
Ja, ja, eben. Also die Szene ist definitiv schockierend, aber die ist auch sehr konsequent, was diesen Film angeht oder was das Mindset der Leute angeht oder der Charaktere in diesem Film. Insofern bin ich ein bisschen zwiegespalten. Aber es schockt dich schon, aber es soll dich wahrscheinlich dann auch schocken in diesem Moment.
Ja, das funktioniert.
Ja,
das fand ich echt hässlich, ey. Boah.
Ja, das stimmt. Also wenn ihr hier zu empfindlich seid, was so...
Sowas geht mir tausendmal näher, als angeht. Wenn da irgendwelche Leute enthauptet werden, ne? Also, ist echt krass. Fand das echt hässlich, ey.
Ja, ja, war es auch. Also klar, ich habe das schon gesehen, dass bestimmt Close-Ups hast du gesehen. Okay, hier wurde wahrscheinlich teilweise getrickst, aber... Wie du sagst, es gab zwei, drei Momente, wo du sagst, das muss echt gehen.
Du meinst, wo die dann...
Ja, so ein Close-Up zum Beispiel.
Wo er nah an das Känguru rangeht und da waren auf jeden Fall auch Puppen involviert.
Richtig,
ja, ja.
Richtig.
Aber auch das, boah, hässlich, ey.
Ja, klar. Hammerhart. Und vor allen Dingen, da ist er ja schon in einem Status, wo du sagst, so am Anfang des Films hätte er das nicht mitgemacht.
Oder ja, wobei...
Hätte zumindest nicht also, diesen Spaß dabei gehabt.
Gerade in der Szene, ne, also als es dann drum geht, jetzt gehst du von Hand auf das Vieh los, da beginnt ja sein Zweifeln.
Ja, ja, stimmt.
Weil stimmt, an dem Punkt ist er schon längst über seine Grenzen hinweg.
Total.
Und hat da eben, da hat sich bei ihm die Moral auch schon so ein bisschen verschoben.
Das verschwimmt, ja.
Ja.
Mich hat der Film so ein bisschen an diese existenzielle Krise von diesem Lehrer John Grant, mich hat das tatsächlich an The Swimmer erinnert.
Mhm.
Was natürlich jetzt nicht dieser komplette Trip in den Abgrund ist, aber auch Burt Lancaster spielt in dem Film halt diesen an sich zweifelnden Typen, weißt du, und den habe ich hier in dem Lehrer auch gesehen. Der wird halt durch die äußeren Umstände, durch die Begegnungen, die er macht, wird halt er als Charakter komplett anders geprägt und entdeckt halt Seiten an sich, die er vorher nicht gesehen hat.
Ja, ich finde, da gibt's...
Findest du nicht?
Also ich weiß, was du meinst. Ich finde das ein bisschen anders von der Grundprämisse, weil Lancaster ist ja schon ohne äußere Umstände an einem Punkt, wo er anfängt, sich und sein Leben anders wahrzunehmen.
Mhm.
Ne, oder wo halt, der ist selber schon so ein bisschen, das Wirre ist schon bei ihm im Kopf, bevor das überhaupt losgeht. Und hier ist es so, dass die Hauptfigur, am Anfang ist ja quasi alles fein. Wenn der nach Sydney kommen würde, wäre auch noch alles fein. Dann gerät er aber in Umstände.
The Jabba macht ihn fertig.
Ja, dann gerät er halt in Umstände namens The Jabba, die ihn völlig mit in den Abgrund ziehen. Und es gibt x Filme, die genauso, Mann, ich vergesse dauernd, wie dieser eine Film heißt, wo William H. Macy eben auch so einen ganz beschissenen Tag hat, wo er auch recht weit oben anfängt und dann geht's hart bergab.
Aber eben, das ist dieses auch innerhalb kürzester Zeit, weißt du, diese Charakterentwicklung, diese Reise in deine persönlichen Abgründe innerhalb von wenigen Stunden wie bei The Swimmer oder hier innerhalb von wenigen Tagen. Und das finde ich halt, da habe ich schon so ein paar Parallelen gesehen, so auch wenn es natürlich eine andere Tonalität ist. Also.
Naja, ich finde, es ist eben auch ein anderer Motor, ob diese Einflüsse eben von außen kommen oder ob das bei dir, mit dir im Kopf losgeht. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber klar, dieser Film ist ziemlich düster.
Ja, und sehr roh halt. Also vom Filmischen her, weißt du, von der Art, wie er gedreht worden ist, da mutet so ein bisschen wie ein Horrorfilm an. Zum Teil erwartest du jetzt, okay, jetzt passiert irgendwas. Jetzt kommt so ein Serienkiller zum Vorschein oder die machen Jagd auf ihn. Du erwartest die ganze Zeit auf dieses Horrorszenario.
Genau, ja, weil die eben von Anfang an dieses The Yabba so eine Bedrohlichkeit mitbringt, genau, die nicht wirklich greifbar ist.
Aber es kommt dann doch anders. So, der Film schlägt halt dann Wendungen, die eben nicht so verlaufen, wie du es erwartest. Und das finde ich ganz cool. Es ist dann tatsächlich unterm Strich eine Charakterstudie. Finde ich schon ganz interessant.
Ja, ich mochte den auch. Für mich hätte er einen Tick kürzer sein können.
Stunde 49.
Weil es ja dann doch natürlich ein bisschen repetitiv ist. Und dann finde ich auch, dass Gary Bond die Sache nicht immer optimal gespielt hat. Das ist natürlich echt keine einfache Rolle. Also ich glaube, hier gibt es kaum eine Rolle, die wirklich einfach ist, weil die halt auch alle permanent einfach fett besoffen sind. Das bringt ja schon mal, also das macht das Level ja, setzt das schon mal eine ganze Ecke höher, finde ich halt.
Ja.
Und Gary Bond, ich finde, es gibt Szenen, wo er wirklich Ausrutscher hatte, so, wo das für mich nicht gut funktioniert hat.
Ja.
Und deswegen so in der Summe weiß ich nicht, ob da unter Umständen jemand anderes das nicht einfach souveräner gemacht hätte.
Ja, so ein Riesenschauspieler ist er nicht, das gebe ich dir recht.
Das ist vielleicht auch, rührt halt vielleicht auch einfach daher, dass ich Donald Pleasence einfach wahnsinnig stark fand.
Ja, absolut.
Also der hat halt mal kurz alle an die Wand gespielt in dem Film. Ja, und mit ihm hatte ich aber echt großen Spaß.
Ja, definitiv. Krasser Film.
Ja.
Also, hat mir auch gefallen, dass irgendwie draußen 35 Grad waren, als ich mir den angeguckt habe. Weißt du, alle Fenster aufgerissen. Und dann hast du diese schwüle,
und dann
stinkende erst Atmosphäre von diesem Film irgendwie noch irgendwie über dich ergehen lassen. Das fand ich schon ganz cool.
Hast du erstmal deine Nachbarschaft an der Känguru-Jagd teilhaben lassen, ja?
An meine Nachbarn können wir ja, genau. Also, die Nachbarn aus dem Hinterhaus, die ein Stockwerk höher wohnen, könnten theoretisch meinen Fernseher sehen. Genau, die dürften.
Ich meine auch lautstärkemäßig, Alter. Also wenn ich hier alle Fenster offen habe, dann beschalle ich auf jeden Fall den Innenhof.
Ach, guck mal hier, der Nachbar guckt sich wieder eine Känguru-Jagd an.
Ja, genau.
Genau das war's. Nee, abgefahren. Ich fand den schon sehr sehenswert und muss man mal gesehen haben, ist auch wieder zu Recht auf dieser Schneiderliste drauf. Also das ist schon so Filmmaking to the rawest, wie es geht. Also
hast du da was auszusetzen?
Nee, also ja, schauspielerisch Gary Bond, gebe ich dir recht, aber fällt auch so ein bisschen dieses 70s Bahnhofskino-Szenario, kann ich den da einordnen.
Ja, das bringt natürlich der Look halt auch schon so ein bisschen mit, ne?
Ja, ist so ein bisschen dieser.
Also ich meine, ey, wenn du das vergleichst mit so einem First Blood, vielleicht noch eher, ne? Weekend at Bernie's werde ich mir zwangsläufig irgendwann angucken, kenne ich immer noch nicht.
Ja, aber Zeit. Das ist schon, der hat schon auch
aber einen
krassen
Rage. Der hat ja auch nochmal eine andere Tonalität.
Auf jeden Fall. Ted Kotcheff hat da einiges gezeigt, was er so an Genres bedienen kann. Das fand ich auch witzig.
Ja.
Ja, aber selbst, also das ist ja Rambo, ist ja ein Blockbuster gegen Wake and Fright. Wenn er jetzt so zu den Filmen gegenüberstellt, und das ist ja schon kein großer Film gewesen per se damals. Ja, ist schon krass.
Ja, für 800.000 ist auch wirklich ein Schnäppchen.
Und bestätige mich auch hier wieder, ich will nicht nach Australien gehen. Ich werd überall Flugtickets lösen, aber nicht nach Australien.
Zumindest nicht nach The Yabba.
Sehr unwahrscheinlich, ja. Naja.
Ich weiß gar nicht, ob das ein realer Ort ist.
Ich glaube nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Nee, ich glaube, der basiert irgendwie
auf. Da hat es auch Klagen gegeben ohne Ende, Alter.
Ja, denke auch.
Wahrscheinlich so wie mit Kasachstan und Bordat.
The Yabba ist fiktiv.
Ja.
Ja.
Ferien in der Hölle.
Waren wirklich Ferien in der Hölle. Wollen wir mal zu den Punkten überleiten?
Yes.
Ja, danke an Erik. Dann lies mal vor.
7,6 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 85. Rotten Tomatoes von der Kritik 8,6.
Schon krass.
ein Publikum, Kritikerliebling. Und vom Publikum gibt's 4 von 5. Letterboxd ist auch mit 4,0 dabei.
Beides, würde ich mal sagen. Ich habe beide Seiten recht begeistert.
Ey, und der lief sogar in Cannes.
Der lief in Cannes, der
Film? Ja, Mann.
Alter. Wahnsinn.
Ja, ne?
Hätte ich nicht gedacht. Das ist für mich so ein typisches Hinterhof-Kino.
Deswegen finde ich das so geil.
So aus den 70er Jahren, dass der in Cannes lief, überrascht mich super.
Ja.
Überrascht mich extrem.
Rated R.
Überrascht mich super, ist auch schön formuliert wieder. Rated R, natürlich, ja. Das ist, ja, das ist so ein Film, wenn du den gesehen hast, du wirst dich an bestimmte Momente in diesem Film einfach erinnern, egal wie lange, du wirst in 10 Jahren noch wissen, wie wirst du dich erinnern, dass Donald Pleasance mit ihm da in dieser Hütte da geschlafen hat und so, weißt du, das ist...
Ja, wahrscheinlich, ja.
Das ist schon krass.
Mich würde ja schon auch ein bisschen interessieren, ob das Buch das auch so geil hinkriegt, eben dieses schwitzige, dreckige, verstaubte irgendwie rüberzubringen.
Gute Frage.
Weil das macht ja schon eine Menge vom Film aus, ne, dieses Setting.
Ja, ja, definitiv.
Dass der da so lost ist. Also, oh ja, auch hart, ne? Dieser eine Kumpel mit der Frau.
Oh, das war...
Wo du auch denkst, Alter, okay, wie ist sie denn drauf?
Aber dann auch, wie die reagiert.
Ey, vor allem, hast du gelesen, dass das die Frau des Regisseurs
ja,
ist?
Ja, ja, stimmt, habe ich auch gelesen. Aber dann auch so hart, wie die dann auch reagieren.
Wir brauchen eine, die so eine wahnsinnig promiskuitive Alte ist. So, wie nehmen man da?
Ey, meine Frau.
Wie wär's denn mit deiner Frau? Die ist doch auch so. Okay, nimm mal.
Aber das ist auch einer der Momente, wo du denkst, okay, jetzt wird das Ganze eskalieren.
Ja, voll.
Aber es eskaliert nicht, sondern es geht in eine komplett andere Richtung, wo du denkst, Alter, okay, das hast du einfach so nicht kommen sehen. Die entscheiden sich halt immer für einen Weg, so, weißt du, von einem Teil der Story, so, wo du denkst, okay, jetzt kommt so und so, oder jetzt eskaliert's, oder jetzt werden die sauer. Nee, es passiert was ganz anderes, Alter.
Naja, wobei, also es ließ sich nicht vermeiden, dass ich schon den einen oder anderen Moment hatte, wo ich dachte, ach, okay, ey, hier wäre dein Ausweg gewesen. Wenn er dir Geld anbietet,
ja,
warum nimmst du das nicht?
Ja, das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen der eigene Stolz,
natürlich,
warum er von diesem Primitivling dieses Geld annehmen
Ja, soll. So wurde es natürlich erzählt, dass er sich da auch nicht in irgendeine Form von Abhängigkeit, also ja, weil zu dem Zeitpunkt ist ja noch so, dass er glaubt, ich bin hier ein bisschen besser als alle anderen,
ja,
ich komm hier easy raus. Mhm. Aber eben dann zurückblickend denkst du dir so, okay, warum ist das keine Option, dass du einfach zu ihm gehst und sagst, pass auf, wäre doch cool, wenn du mir irgendwie Geld für einen Zug leihen könntest, damit ich zumindest nach Sydney komme.
Mhm.
Oder ja, mit dem Flug dann, whatever.
Stimmt schon.
Ja. Wake and Fright. Alright, jetzt Punkte raten.
Willst du nochmal ein abschließendes Fazit bringen für mich, damit ich dich dazu ordnen kann einigermaßen?
Ja, ich fand den gut. Find, wie gesagt, dass der an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kürzer hätte sein können.
Mhm.
Ich glaube, die Wirkung hätte sich auch entfaltet, wenn man das ein bisschen gestrafft hätte.
Mhm.
Ja, ich habe den gerne geguckt. Das ist jetzt für mich nicht das absolute Highlight.
Okay.
Ja, weil eben, ich glaube, so die Kombination davon, dass ich eben so ein paar Längen wahrgenommen habe und das schauspielerisch, finde ich, wäre da eben noch Raum nach oben gewesen bei der Hauptfigur. Deswegen.
Verstehe.
So. Ja. Aber also mal definitiv eine Empfehlung.
Ja, dann würde ich mich gerne bei dir mit einer 7,5 eintacken.
Das ist richtig.
Schön.
Na, siehst du.
Jetzt du.
Ich sag, du bist bei 8,5.
Auch das ist richtig.
Haha. Die kennen sich, die Pappenheimer.
Ja, die kennen sich, die Banausen.
Ja, geil. Ja, also auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Ja.
Das ist eine gute Quote für Erik hier. 7,5 und 8,5, damit können wir leben.
Das ist kein Wishmaster, meinst du?
Nee, ist kein Wishmaster. Das ist schon
geil.
Das ist schon geiler, das Ding.
Ja.
Ja, danke dafür. Und kannst du dir mal erzählen, wie du darauf kommst? So, Erik ist ja auch einer, der auf Feedback und auf Anfragen im Podcast reagiert er ja prompt. Insofern kannst du ja mal unter das Bild, wenn wir das posten bei Instagram, kannst du ja mal schreiben, wie du auf den Film gekommen bist. Aber geile Empfehlung, danke.
Ja, voll. Eigentlich hätte ich vor dem Punkteraten den Bushmaster drücken müssen hier. Get you into the spirit
of the game. Stimmt, ja. Das gute Punkteraten.
I can't quit. Never. I'll die first.
Ja, so sieht's aus. Geh zum Punkteraten. Don't mistake spirit for skill, young one. Jetzt bin ich wieder im Zugzwang jetzt. Ist halt Lee wieder in Führung gegangen hier in der letzten Episode. Jetzt bin ich schon wieder hinten, ey.
Ach so, meinst du, jetzt ist schon wieder gelaufen?
Nein, natürlich gar nicht. Ich muss einfach nur ausgleichen. So, wenn ich jetzt noch einen da hinten, dann wird tricky.
Whoa, whoa. I'm winning.
Ja, du.
I'm winning.
Hast du Geschmack gefunden am Gamblen? Soll noch mal hier ein paar Münzen werfen?
Ich hatte schon immer eine Menge für Gambling übrig. Was meinst du, warum ich noch nie in Vegas war?
Ach so.
Every Chinese person has been to Vegas. It's our Mecca.
Oh, well, except for the Muslim Chinese. Because Mecca is their Mecca.
Solltest du mal nach Vegas?
Ja, da lande ich vermutlich auch früher als in Mecca. Ey, wobei, Mecca würde ich auch gerne mal machen. Aber ja, ich glaube, also Vegas, da muss auf jeden Fall jemand mitkommen,
der aufpasst,
der mein Budget verwaltet. Ja. Ja. Sonst war's das mit Haus und Hof.
Ja, was Bankroll Management angeht, das Wort sagt die wahrscheinlich wiederum nichts, oder? Das ist
nee. Was ist das?
Ja, eben. Also wenn du viel spielst oder wenn du pokerst oder so, dann musst du Bankroll Management machen. Ansonsten könntest du öfter mal so in Java landen ohne Geld und ohne Kapital und dich einladen lassen von Fremden.
Das Potenzial ist bei mir zu 100% da.
Lee schläft in irgendeiner Hütte auf dem Boden.
Ich bin einer von der Sorte. I immediately regret
this decision. Dann würde ich doch raten, lieber erstmal Mecca.
Ja.
Das könnte gesünder werden.
Guter Plan. Ja, aber siehst du, immerhin habe ich schon mal geschafft, mir zu sagen, ey, geh nicht nach Vegas.
Ja, guter Plan.
Ja. Mhm.
Schönen Gruß an Chiros, der ist ja gerade da.
Ach,
zu einem Festival hingepilgert.
Ja, ja. Richtig.
Ja.
Alright, jetzt ich wieder, oder was?
Jetzt bist du wieder dran.
Okay. So, und für meine Verhältnisse hat es ja wirklich lange gedauert, weil sonst bringe ich ja, wenn ich irgendwie mir so eine Filmreihe angucke, mache ich das ja eigentlich immer in kürzeren Abständen. Jetzt ist wirklich eine Menge Zeit vergangen.
Schon im Guesstempo gewesen, ja, jetzt. Bei mir ist es ja immer so eine Weile her.
Ja, doch. Also das ist nur wirklich, glaube ich, die längste Zeit, die so zwischen Teil 1 und Teil 2 vergangen ist.
Mhm.
Aber von niemand Geringerem als Guillermo del Toro. Den hat er nach Mimic und Rückgrat des Teufels gemacht. Aus dem Jahr 2002, Blade 2. So, du hast den ja bestimmt auch gesehen.
Ja.
Weißt du noch, wann du den das letzte Mal gesehen hast?
Nee. Kann ich mal bei Letterboxd gucken?
Ach so, dann ist doch so aktuell, dass du das eventuell dort festgehalten hast.
Ja, alles, was so ab 2005, da habe ich ja dank meiner Listen, konnte ich ja das noch nachträglich locken.
Mhm.
Das heißt, wenn hier irgendwas nicht gelockt ist mit Datum, dann ist das vor 2005 gewesen. In dem Fall
war es das.
War das wahrscheinlich der Fall.
Ja, und bei mir war das nämlich sehr ähnlich. Weil der kam ja 2002 raus und ich habe den, ich glaube, sogar im Kino gesehen. Und seitdem aber auch nicht wieder.
Dürfte ich dich mal um Strom anzapfen?
Ja, bitte.
Wir sind schlecht vorbereitet. Darf ich dir mal das Netzkabel hier unten durchreichen? Vielen Dank, der Herr. Der hat mir hier gerade die Reserveanzeige angezeigt. Insofern, wir wollen ja nicht, dass hier...
So, dass hier plötzlich der Saft ausgeht.
Dass hier alles ausgeht.
Ja, ja. So, läuft?
Ja.
Wunderbar.
Danke.
Ja, eben. Ich habe den das letzte Mal wirklich damals gesehen. Und ich glaube auch das einzige Mal.
Ich glaube auch. Dann sind wir auf einem ähnlichen Level. Ich habe den ersten tatsächlich öfter gesehen.
Ja, ich auch.
Als herausgekommen ist, aber den zweiten hat, ja, ich maximal zweimal. Maximal.
Ging mir nämlich auch so.
Dann bin ich gespannt.
Umso geiler war das jetzt, den nach all den Jahren wiederzusehen, weil, also gerade was so Del Toro angeht, haben wir ja mittlerweile, also ich zumindest, eine Menge gesehen von ihm.
Mhm.
Und glaube schon, so seine Handschrift zu erkennen, der hat ja nun zweifelsohne eine eigene Handschrift und vor allem, wenn es eben um so so drum geht, eine eigene Welt zu erschaffen mit den dazugehörigen Monstern. Und da hat halt bis ins kleinste Detail, hat das halt alles irgendwie so, ist das so eins. Das ist irgendwie sehr stimmig, finde ich immer bei ihm.
Mhm.
Und eben sehr eigen. Und das zieht sich durch. Ob das jetzt hier ist oder dann Hellboy oder auch später oder was ich, so Pans Labyrinth, das kannst du, egal was du da nimmst, das hat halt irgendwie, erkennst du so ein bisschen seine Welt, finde ich.
Mhm.
Und seine Handschrift. Und so ist das hier auch. Und das ist halt jetzt gerade so rückwirkend, das ist schon echt geil. Weil man sieht da vieles. Und das hat Spaß gemacht. Ja, und der ist eigentlich nur zum Zug gekommen, weil Stephen Norrington, der den ersten gemacht hat, der wollte sich anderen Dingen widmen. Der clevere Hund. Weil, weißt du noch, wer Stephen Norrington ist?
Nee. Ich wusste wahrscheinlich nicht mal, dass das ein Regisseur ist, wenn er mir gesagt hätte, wer das ist.
Ey, der hat auch wirklich nicht mehr viel danach gemacht. Und also das ist komplett versumpft.
Mhm.
Deswegen eigentlich wahrscheinlich eine schlechte Entscheidung, die er auch bereuen dürfte. Wer weiß. Vielleicht
Keine Ahnung,
ist er jetzt glücklich mit anderen Dingen. Ja,
ich weiß ja nicht, was er macht. Vielleicht ist er ein glücklicher Maler geworden.
Ja, eben. Will ihm da auch nichts unterstellen. Drehbuch hat hier David S. Goyer geschrieben. Den hatten wir schon wirklich oft.
Ja. Yep.
Mit seinen 55 Credits.
Das ist ein Begriff.
Also sowas wie Dark City war früher, glaube ich, schon auch entsprechend groß, aber spätestens mit Dark Knight oder Batman Begins und sowas hat er sich einen Namen gemacht.
Hat ja auch Regie geführt, glaube ich, ein paar Mal.
Ja. Und war aber wohl in der Zusammenarbeit kein einfacher Zeitgenosse, aber dazu komme ich später.
Mhm.
Zur Handlung. Wir befinden uns in Prag. Das ist auch schon sowas, was ich nicht mehr wusste, Alter. Komplette Film spielt in Prag.
Nee, hätte ich auch nicht mehr zugehört, okay, krass.
Ja. Es ist nämlich, die erzählen am Anfang in der Montage, dass Blade nach dem ersten, das wäre jetzt vielleicht sogar ein Spoiler des ersten Teils, wenn man es genau nimmt, aber das wird jetzt halt hier auch wieder schwierig, die Grundprämisse zu erzählen, ohne dann damit irgendwie den ersten zu spoilern.
Ja, scheiß.
Ja, also da scheiße ich jetzt drauf, weil wie gesagt, das ist die Prämisse. Die erzählen am Anfang in der Montage, dass Blade jetzt 2 Jahre damit verbracht hat, nach Whistler zu suchen.
Mhm.
Und es wird erzählt, dass der eben in Prag festgehalten wird, weil die Vampire, die haben sich den gekrallt und halten den so künstlich am Leben. Weil die ihn natürlich, haben die ihn auch gebissen und er ist also auch jetzt so eine Art Daywalker, beziehungsweise war halt eigentlich voll Vampir und dann musste ihn Blade da rausholen. Und das wird alles am Anfang in so einer Montage erzählt. Also nicht das Rausholen, das passiert dann in der Handlung des Films, aber wichtig dabei ist eben, wir befinden uns 2 Jahre danach und die Vampire sind zwischenzeitlich stärker geworden. Hm. Die haben sogar so eine Spezialeinheit ausgebildet in diesen 2 Jahren, um gegen Blade irgendwie anzukommen. Das heißt, die haben also wirklich so eine Elite-Einheit trainiert auch, also speziell in allen Bereichen eigentlich so, die, in denen Blade so fit ist, um eben irgendwie gegen ihn anzugehen. Und haben eben Whistler gefangen gehalten. Und jetzt ist Blade in Prag, um Whistler zu befreien. Das macht er dann auch. Er hat nämlich mittlerweile, hat er so einen neuen Gehilfen an der Seite. Und das hatte ich auch überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Dieser Herr wird von Norman Reedus gespielt.
Mhm.
Der spielt hier Scud. Und der ist jetzt so sein Hiwi, der ihm dann auch immer irgendwie mit irgendwelchen technischen Neuerfindungen und Finessen dann so zur Seite steht.
Das ist mir auch alles komplett neu.
Und mit seiner Hilfe befreit er Whistler aus den Fängen der Vampiren.
Mhm.
So, wenn er, als er den zurück hat, kriegen die eben Besuch von dieser Spezialeinheit. Diesem, wie heißen die? Blood Pack. Das ist eben hier diese Elite-Einheit von den Vampiren. Die suchen dann Blade in seinem Unterschlupf auf und bieten ihm halt einen Deal an. Weil das Problem ist, dass so eine mutierte Form von Vampiren aufgetreten ist, die sogenannten Reaper. Und die haben es auf Vampire abgesehen. Und den Obermotz von diesen Reapern, den sehen wir auch am Anfang in der Szene, wie er sich nämlich in so einem Vampirclub, da geht er dann ordentlich ab und bedient sich eben an den Vampiren. Und da die jetzt eine ernsthafte Bedrohung für die Vampire darstellen, weil die halt sagen, okay, also wenn die Reaper irgendwann alle Vampire platt gemacht haben, dann gehen sie natürlich auf die Menschen los. Weil es ist nämlich so, dass die Reaper, wenn die andere Vampire beißen, werden die auch zu Reaper. Da, weil diese Mutation dann übergreift. Also gehen die Vampire zu Blade und sagen, du musst uns dabei helfen, die Reaper platt zu machen. Weil, wie gesagt, wenn die alle Vampire durch haben, dann seid ihr dran. Deswegen ist also der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und so schließt sich Blade eben diesem Bloodpack an, um die Reaper zu jagen. Ja, das ist mal grob die Handlung. Und das eben alles in Prag und mit zum Teil sehr abgefahrenen, geilen Locations. Und was halt wirklich krass ist, das hatte ich so irgendwie auch nicht mehr in Erinnerung, dass der hier schon wirklich viel reinbringt, was das sehr nach einem Comic, also auch nach so einer Comic, 1:1 Comic-Verfilmung wirken lässt.
Mhm.
Und das ist schon geil. Du hast hier zum Teil wirklich innovative Shots. Also zum Teil denkt man sich schon auch schwer inspiriert durch Matrix.
Mhm.
Und man sieht auch so die eine oder andere Inspiration, aber Alter, das ist krass. Also, das ist halt wirklich Del Toros Handschrift, die reißt so viel bei dem Film. Weil eben sind dann so kleine Details, wie am Anfang in dieser Szene, als der Reaper in diesem Club ist und die führen ihn dann so in so eine Hinterkammer, weil sie eigentlich wollen sie ihn anzapfen und wissen aber halt nicht, mit wem sie es da zu tun haben. Und dann wird er da auf so einen Stuhl gepinnt und die wollen ihm sein Blut abnehmen und dann hat der Typ, der ihn dann das eben abnehmen soll, zieht sich so einen Handschuh über, der wo dann an jedem Finger so eine spitze Klinge ist, was halt voll nach so einem Freddy Krueger Ding aussieht. Mhm. Und solche, aber das halt alles komplett verchromt und so, ne, so sehr stylisch und das meine ich, das sind so kleine Details, die halt diese Del Toro Welt irgendwie so rund machen. Mhm. Und das feiere ich. Und da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, Alter, weil ja dann gibt's ja eine richtig hässliche Autopsie-Szene von so einem Reaper. Das ist sowieso, ach so, ne, ich habe mir hier den Director's Cut angeguckt. Und der ist ab 18 freigegeben.
Okay.
Und auch wenn ich da sonst Probleme habe zu beurteilen, warum, hier nicht.
Da siehst du's.
Ey, also hier werden halt irgendwie Schädeldecken abgetrennt, Körperteile sowieso en masse. Mhm. Also auch wenn hier das Blut von den Reapern ist eher so grünlich. Aber also, das ist auf jeden Fall eine blutige Angelegenheit. Hier geht's ordentlich rund.
Das ist ein gutes Attribut für einen Vampirfilm.
Ja, ja. Also das auf jeden Fall.
Blutige Angelegenheit.
Naja, und dann dachte ich eben bei dieser Autopsie-Szene, nehmen die dann diesen Reaper, weil die haben ja diese geilen, dieser Unterkiefer, der sich so aufklappt.
Ja.
Und das ist halt so dieses Del Toro-Trademark, wenn du mich fragst, Alter. Mhm. Und ich dachte halt dann bei dieser Autopsie-Szene, weil da sehen die dann, dass der im Mund wie so einen zweiten Mund hat, also schon ein bisschen alienmäßig auch. Und da dann aber diese Fühler drin, die so rumwuseln. Und da dachte ich halt auch sofort an The Strain. Dachte so, Alter, okay, krass. Mhm. Ich natürlich so auch nie auf den Zettel rückblicken. Dachte so, okay, war das jetzt hier eine Inspiration für The Strain? Das war tatsächlich andersrum. Also, weil es wird oft angenommen, den Gedanken hatten offenbar sehr viele, dass das hier die Inspiration für The Strain war. Jetzt hatte aber Del Toro diese ganzen Stoffe, also alles, was er so erarbeitet und entwickelt hat für The Strain, hatte der da schon fertig.
Also?
Und hat das dann eben schon so eingebaut, weil er hatte das schon lange vor der Entstehung, jetzt von Blade 2, hatte der das Ding fertig. Mhm. Hat da ja auch diese Bücher zugeschrieben, ne, und diese ganze Concept Art und Comics und so ein Gedöns. Und hat das hier einfach entsprechend abgeändert, damit es halt zu Blade passt. Mhm. Und aber auch so weit geändert, dass halt sein ursprünglicher Stoff da nicht beeinträchtigt wird. Weißt du, dass er das halt immer noch machen kann, was ja dann später auch passiert ist. Aber es ist so offensichtlich, dass es da, also mal, dass das vom gleichen Typen ist, sowieso. Aber halt, also es gibt wirklich Parallelen und es schockt.
Cool.
Naja. Ja, sowieso, also der
zitiert
sich sowieso auch an anderen Stellen selbst. Mhm. Das hätte ich jetzt selber nicht gesehen, aber stand in Trailer Effects, dass zum Beispiel Scott hat ein T-Shirt an, da ist das Logo von The Bureau of Paranormal Research and Defense drauf und das ist eine Hellboy-Referenz. Mhm. Ja, und ich meine, surprise, surprise, Ron Perlman spielt hier auch mit. Mhm. Der ist hier so einer von dem Blood Pack. Die Figur war ursprünglich ein totaler Nazi. Da haben sie es so ein bisschen runtergeschraubt, aber haben trotzdem noch Sachen drin, die den sehr offensichtlich ist der Typ ein Nazi, aber jetzt halt nicht so platt, wie er wohl geschrieben war. Zumal Ron Perlman auch jüdischer Abstammung ist, also der wollte das auch so ein bisschen runterschrauben. Aber es gibt zum Beispiel eine Szene, die recht prominent ist, glaube ich, weil die Figur von Ron Perlman Blade fragt, can you blush? Und das ist wohl inspiriert durch eine reale Begegnung, die Wesley Snipes mit einem offensichtlich faschistischen Typen im echten Leben hatte.
Oha, okay.
Und das Ding...
Mel Gibson hinter den bei den Oscars. Backstage.
Genau. Oh, hart. Ja, aber halt ganz cool, ne, dass er es so in dem Film eingebaut hat, mhm. Zumal er das auch an einer späteren Stelle im Film greift er das nochmal auf, weil das ist natürlich der Dialog, den die bei ihrer ersten Begegnung haben hier.
Okay, abgefahren.
Und das zitiert er dann später nochmal, so, das fand ich ganz geil. Und dann, ganz interessant auch, du hast hier eine Doctor Strange-Referenz.
Auch noch.
Ja, interessant daran ist, dass Del Toro ausgerechnet, pass auf, mit Neil Gaiman an einem Doctor Strange-Projekt gearbeitet hat.
Ach, wie abgefahren.
Zu dem Zeitpunkt. Und jetzt, pass auf, das Ding wurde von Marvel abgelehnt.
Das wurde von Marvel abgelehnt? Del Toro und Gaiman?
Alter, wenn du dir das aus heutiger Sicht denkst, ey, Neil Gaiman und Del Toro würden zusammen einen Doctor Strange-Film machen. Alter, gekauft, ey, sofort.
Ja, Logo.
Ja, eben. 2002, keine Chance. Marvel, nö.
Krass.
Ja, jetzt ist natürlich nur lange Form MCU und so, ja, also, klar. Aber da werden sie sich aus heutiger Sicht ärgern, die sich da wahrscheinlich auch, Alter, weil das klingt auf dem Papier erstmal nach einem Match made in heaven.
Abgefahren. Ja, Del Toro könnte auch diesen Spagat zwischen Fanservice und geilen Film machen, weißt du, weil er ist ein absoluter Nerd, was Comics angeht. Eben. Und Hintergrundwissen so ist.
Und das meine ich gerade so, diese Liebe zu Comics, weil das siehst du ja auch in einzelnen Einstellungen, Alter. Es gibt so diese, gibt diesen einen, das ist kein Showdown, aber halt einen, so eine größere Kampfsequenz, wo die vor diesen Flutlichtern stehen, die dieses Tageslicht rausballern. Mhm. Und dann hast du halt auch da wieder, das ist wirklich auch Hommage an so alte Kung-Fu-Filme und dann hat es aber so eine Comic-Ästhetik, weil Blade dann sich stellenweise so blitzartig so nach vorne schnellt und dann so an die Wand springt und die Kamera geht halt mit ihm mit und springt mit ihm, also macht einen Salto von der Wand runter und die Kamera dreht sich mit ihm mit. So. Und dann natürlich so diese Superheldenlandung und es hat halt alles so einen geilen Comic-Style, Alter. Also deswegen, also erst recht nach dem Film, ey, dass Marvel da nicht sofort gesagt hat, ey, hallo, klar machst du Doctor Strange, was ist los? Ja, aber ich finde es super, dass man seine Liebe zu diesem ganzen Genre-Stuff merkt und zu den Comics und all das. Er sagt auch im DVD-Kommentar, sagt er auch, dass es hier eine Hommage an Dr. Manhattan aus Watchmen gibt und I Am Legend und sowas. Also
abgefahren.
Ja, weil einer der Reaper, der explodiert halt wie Manhattan, wie Dr. Manhattan.
Ja, da siehst du, er ist ein Liebhaber.
Eben, das meine ich. Und das spürst du halt, Alter. Und ich finde das auch eben, fand ich auch an The Strain so geil, dass du das halt, du spürst das irgendwie an jeder Einstellung, dass er da so auch selber so ein Fanboy ist. Ja. Es gibt sogar hier, gibt sogar eine Bud Spencer-Referenz hier.
Auch noch.
Ja, an die Szene wirst du dich auch nicht mehr erinnern können, aber wenn du sie siehst, ist es so offensichtlich. Wobei, du kennst Vier Fäuste für ein Halleluja, ne?
Ja, gesehen habe ich.
Okay. Schon. Kannst dich erinnern an das Ding mit Terence Hill steht mit den Waffen vor dem anderen Typ, der so natürlich ein bisschen langsam im Kopf ist und er sagt, der, pass auf, ich mach das und das und schlag dir eine so und du kannst nichts machen.
Ja, da gibt er ihm die ganze Zeit.
Genau, zack, putsch, so.
Ja, natürlich, die
und Szene. Das macht Blade hier mit Ron Perlman.
Ach echt?
Mit seinem Schwert, so fuchtel rum, wirft's hoch und zack, hat er eine an der Backe und so. Was, zu schnell für dich? Hast nicht mitbekommen? Okay, pass auf, ich mach's nochmal. Zack, putsch.
Ach, wie witzig.
Super geil, Alter. Deswegen, also ich hatte hier wirklich Spaß, Alter. Das ist so krass. Ja, und ich meine, trotz grünem Blut und so, R-Rating, klar. Weil, wie gesagt, hier wird viel abgetrennt und es fließt eine Menge Blut und es ist stellenweise wirklich hässlich. Alter, diese Art, wie sie diesen Reaper auseinandernehmen, also auf dem Tisch und dann die ganzen Organe, dann machen sie einen Brustkorb auf, Alter. Und das ist alles so geil, weil halt SFX,
ja.
Das funktioniert heute noch zu 100%. Ganz im Gegensatz zu CGI, weil da sind wir natürlich oft, ne? Oh. 2002, Alter, das war bei Blade 1 schon schwierig. Ich glaube sogar, dass die CGI hier noch schlechter gealtert ist als vom ersten. Also, oder mindestens genauso schlecht.
Oha.
Das ist halt schon echt bitter. Also, vor allem, weil halt die Kluft zwischen SFX, was noch immer so geil ist, und die CGI, die halt aus heutiger Sicht übelst Panne ist, die ist wahnsinnig groß. Und ich muss aber, also, ne, gleich mal vorweg, das fällt bei mir nicht ins Gewicht, was Punkte angeht.
Okay.
Überhaupt nicht, weil das macht trotzdem Mörderspaß, man nimmt es kurz wahr, aber hey, fuck it. Genauso wie, das ist ja auch irgendwie ich weiß nicht, es gibt so eine Sorte Film, wo so ein platter Pathos auch voll dazugehört. Und so eine Vampir-Comic-Verfilmung ist halt genau das. Also es wäre komisch, wenn Blade nicht manchmal so einen platten Spruch raushaut, der halt trotzdem mördercool wirkt, wenn er den bringt. Also ich weiß nicht, es ist so, irgendwie ja, kriegen die es hin. Das ist so eine Gratwanderung. Es ist ja, also hatten wir, glaube ich, beim ersten auch schon davon, ich kenne wenig Comicfiguren, wo ich sag, der Schauspieler passt so wie Arsch auf Eimer, wie Wesley Snipes zu Blade. Und auch hier, also ich meine, du hast hier wahnsinnig viele totale Einstellungen, auch wie er abgeht, ne, also Martial Arts mäßig. Und da siehst du halt einfach auch, Alter, wie gut Wesley Snipes im Martial Arts Bereich ist, Alter. der ist halt richtig fit so und der macht das alles selbst.
Ja, der nimmt das ab, ja.
Ja, weil er das kann und, ach so, noch gar nicht erwähnt, ich habe ja eh zur Besetzung noch nicht allzu viel gesagt, aber finde ich ganz interessant, weil ich es dann auch im Abspann gelesen habe, Donnie Yen hat hier die komplette Martial Arts Choreography gemacht. Die hatten halt verschiedene Choreografen, ne? Also einen Stunt-Choreografen, dann eben aber explizit einen Martial Arts Choreografen. Das war Donnie Yen, der hier auch im Bloodpack ist. Der spielt auch mit.
Wow, okay.
Das ist hier der Typ, der mit dem Katana unterwegs ist. Mhm. Aber eben für unsere Verhältnisse noch sehr früh, Donnie Yen, ne? 2002. Voll. Und er hat hier eben die Martial Arts Choreo gemacht. Und die, Alter, die, also wirklich die Martial Arts Prügeleien hier, die können sich wirklich sehen lassen. Ne? Mhm. Das ist fett. Also, wie gesagt, eine Menge Spaß mit dem Film. Ja, und die hatten noch eine Menge vor. Ursprünglich sollte hier Michael Jackson auftreten in so einem Cameo.
Okay.
Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Das, also anscheinend ja nicht. Ne? Es gibt so
kaum. Ich kann mich
das,
kaum
das Gebäude, wo sich dann die Vampire verschanzen, heißt House of Pain.
Ah, ja.
Boom, schalak, lak, boom. Ja. Und da gibt's so
Fighting ein, Irish.
Da gibt's so einen Vampir-Pimp.
Mhm.
Und der sollte ursprünglich von Michael Jackson gespielt werden.
Okay. Haben Sie ihn gefragt oder war das jetzt nur so?
Ja, ja, tatsächlich. Nee, der hatte Terminprobleme und deswegen, also hatte halt andere Dinge, Verpflichtungen und hat abgesagt. Und das wurde dann von einem tschechischen Schauspieler übernommen und schlussendlich wurde die Sequenz aber komplett rausgestrichen, weil das tatsächlich auch ein bisschen den Fokus von der Geschichte verlagert hätte. Mhm. Das wäre, ich glaube nicht, dass das gut gegangen wäre. Ja. Nee, weil, also in der Handlung ist ja dann so, dass dann eben dieser Reaper, der muss gefangen werden, oder weil er und die ganzen, die er dann kreiert hat, dadurch, dass er sie gebissen hat, weil die werden natürlich von Minute zu Minute werden das mehr.
Mhm.
Und ein anderer Antagonist in dem ganzen Ding ist aber natürlich noch so der Obervampir.
Mhm.
Den gibt's natürlich auch noch. Und den habe ich nicht erkannt, Alter. Damaskinos heißt die Figur. Der wird von Thomas Kretschmann gespielt.
Thomas Kretschmann? Das hätte ich auch nicht mehr gewusst, Alter.
Und das macht er richtig gut. Ja, Tim Curry hatten sie sich auch noch überlegt für die Rolle, aber Thomas Kretschmann ist es geworden.
Mhm.
Dann gibt's noch die Figur der Nissa. Die wird von Leonor Varela gespielt. Luke Goss ist hier Nomek. Das ist der Ober... Reaper,
mhm.
Der war dann auch nochmal ein Hellboy und dann eben Ron Perlman, Donnie Yen, Matt Schultz. Was witzig ist, der hat im Blade schon mitgespielt, da eine andere Rolle gespielt und hier ist er jetzt einer in dem Bloodpack.
Ah ja.
Ja, gut, der ist halt
Tarantino auch teilweise in einem Film.
Ja, okay, klar. Aber das ist jetzt wirklich, also mittlerweile wahrscheinlich schon auch ein recht großer Name, weil der halt auch in diesem Fast and Furious Franchise drin ist.
Mhm.
Aber hier, ja, ist halt so einer der Brechertypen in diesem Bloodpack. Ja. So, was kann ich noch erzählen? Ach so, ja, dass sich Del Toro, der hat sich nicht sonderlich gut eben über David S. Goyer geäußert. Weil er eben gesagt hat, dass manche Dialoge fand er halt zu erklärend. Also, weißt du, ich kann voll nachvollziehen, was er meint, wenn du so Dialoge hast, die dem dümmsten Zuschauer auch noch erklären, was er gerade gesehen hat, damit das ja nicht übersehen hat.
Mhm.
Und dass er halt das doof fand. Und hat dann auch gesagt, dass er halt einiges von der CGI rückblickend nicht gut fand.
Verständlich, offensichtlich.
Ja, total. Also vor allem, also hier gibt's eine, so eine Schlusssequenz von Blade mit einer anderen Figur. Alter, die ist nicht nur schlecht von der CGI, sondern ist auch noch wahnsinnig cheesy.
Mhm.
Auf die hätten sie auf jeden Fall verzichten können.
Oh yeah.
Weil die ist schon, ach ja. Nee, aber interessant finde ich, dass die ursprüngliche Idee von David Goyer war, dass hier einer der Endgegner oder der Antagonist des Films Morbius ist.
Ah, der jetzt aktuell hier von Jared Leto dargestellt wird.
Ja.
Okay.
Ja, rate mal, was Marvel dazu gesagt hat.
Wahrscheinlich nein.
Auch das wäre besser gewesen als das, was sie jetzt gemacht haben.
Bestimmt,
Alter. Ja. Oh Mann, ey. Ja, nee, also Marvel hat das abgelehnt, weil da gab es tatsächlich schon damals den Plan, dass die aus Morbius so ein eigenes Franchise machen.
Mhm.
Ja, mal gucken, ob das jetzt noch passiert nach dem Jared Leto-Desaster. Ja, und stattdessen dann eben halt dieser Nomek als Hauptbösewicht. Ja, aber es ist echt, also ist interessant, was das alles hätte werden können und so und wie es unterm Strich geworden ist. Aber hey, ganz ehrlich, ich finde, der Film wird viel zu selten erwähnt, wenn es um geile Filme in der Richtung geht. Weil ich hatte jetzt wirklich mit dem wieder meinen Mörder Spaß.
Und ich meine, ich weiß ja nicht, ob du noch zu sprechen kommst darauf, aber der zweite Soundtrack von dem zweiten Teil war ja definitiv Hip-Hop-affiner als der erste. Da waren also Jada Kiss und Cypress Hill waren ja auf dem zweiten drauf. Ich hatte den auch als Album, als Vinyl gehabt.
Ja.
Und beim ersten ist ja besonders markant auch dieser Song von New Order, Confusion. Also da war ja mehr so diese Techno-Beats.
Hast du hier aber auch tatsächlich. Also ja, weil die hatten natürlich, also weil diese in den Prag, dieses House of Pain, da wird auch übelst gefeiert und das sind dann schon auch wieder ziemliche Raves.
Ah, okay. Weil hier natürlich noch in anderen
ja, so viele Hip-Hop-Beats. Also Hip-Hop, viele von den Hip-Hop-Tracks kommen, weil halt Scott permanent kifft und dann siehst du ihn eben da so am Werkeln und parallel hört er eben Cypress Hill.
Okay. Passt ja.
Der kifft wirklich in jeder Einstellung, das ist so krass.
Wake and Fright mit Gras.
Ja, genau.
Wie war nochmal die Tagline von Wake and Fright?
Ja, want a beer made?
Ja, hier so. Want a shot?
Ja.
Aber mich hat es ein bisschen an Tanz der Teufel erinnert an die Rezension. Ich meine, ich habe ja die Rezension von dem zweiten Teil jetzt in der Support-Episode gebracht. Mhm. Und das war ja tatsächlich ein paar Wochen, nachdem ich die Serie zu Ende geguckt habe. Ich habe ja Ash vs. Evil Dead auch nur 2-3 Monate davor zu Ende geguckt.
Ah, okay.
Und da habe ich auch den direkten Vergleich zu CGI. So, das hat mir, obwohl das CGI ganz geil ist, hat mir im direkten Vergleich war ich halt immer für die Practical Effects so. Es ist halt immer noch
eine, vor allem, Charme. Also weil, wenn es gut gemacht ist, altert das nicht.
Ja, eben.
Das ist halt der Clou.
Und lustig ist auch das mit dem Blut, was du meintest, weil die haben ja auch das Blut von den einzelnen Wesen und von den Dämonen haben die auch grün, blau, lila gemacht.
Auch fürs Rating.
Fürs Rating.
Ging genauso schief.
Nee, ging schief. Hat die nicht interessiert. Trotzdem.
Bei beiden das gleiche. Ja, weil ey, wenn du hier irgendwelche Körper aufschlitzt und auseinander nimmst und Köpfe abtrennst und so, da kann das Blut noch so grün sein.
Ja, eben. Hilft nicht.
Ja, ja, nee, also das ist wirklich so, dass ich auch an manchen Stellen dachte so, wow, okay, das ist passiert, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Kinofassung damals wirklich an einigen Stellen geschnitten war.
Hm, möglich wär's.
Also weil das ist hier stellenweise, Alter, also wirklich Heavy Metal. Naja, willst du einen Bodycount wissen?
Ja, schieß los.
110.
110, das ist ordentlich. Ja. Also alles, was so dreistellig ist, da kann man schon mal einen Hut ziehen.
Ja, deswegen, es geht hier gut rund. Geht eine Stunde 57 Minuten und die habe ich nicht gespürt.
100, was? Achso, eine Stunde 57.
Eine Stunde 57 Minuten.
Das ist auch eine ordentliche Zeit. Ja, in meiner Erinnerung ist ja auch gut. Ich hatte Spaß mit Blade 2. Ich mochte den. Gutes Sequel.
Ja. Ja, und halt wirklich, also Del Toro, ich bin Fan.
Mhm.
Wissen wir.
Ja, bei mir durchwachsen. Finde ich alles geil. Gerade so, wenn an diese klassischen Horror-Geistergeschichten gegangen ist, so da hier die Frau in Schwarz oder wie hieß der mit Jessica Chastain? Crimson Peak?
Ja, den kenne ich.
Nee, die Frau in Schwarz ist nicht von ihm, aber Crimson Peak ist, glaube ich, von Del Toro.
Crimson Peak ist von ihm. Den wollte ich nämlich nochmal sehen, weil den kenne ich ja noch nicht.
Ja, okay. Das war wiederum einer von seinen, wo ich denke...
Ich meine, ich kenne auch Mimic und Rückgrat des Teufels nicht.
Die habe ich auch beide noch nicht gesehen, seine Frühwerke.
Ja. Weil also gerade durch Mimics sind ja sehr viele auf ihn aufmerksam geworden.
Daryl's Backbone wollte ich, den habe ich auch in meiner Wunschliste, da wollte ich mal sehen. Das ist, glaube ich, sein Debüt gewesen, oder?
Nee, ich meine, Mimic war davor.
Mimic war noch davor? Okay.
Ziemlich sicher sogar.
Ja, den muss ich auch noch gucken.
Ja. Ja, aber eben, also gerade aus heutiger Sicht auch hier wieder, wenn du hier siehst, wer hinter der Kamera zugange war, das sind halt wirklich große Namen.
Mhm.
Also, das ist auch so, ne? Der Film hat ein Budget von 54 Millionen. Mit Del Toro auf dem Regiestuhl und Goya als Autor, wäre das heute niemals machbar.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, hat anscheinend funktioniert. 155 Millionen sind draus geworden. Ich möchte hier echt eine Lanze brechen für Blade 2. Toller Film.
Cool.
Ja. Ach so, ein Ding kann ich noch erzählen, das ist vielleicht ganz witzig, oder ja, witzig nicht. Über 30 Member of the cast and crew were temporarily blinded by the misuse of UV lights. Die haben hier diese Autopsie-Szene, ne, habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt.
Mhm.
Da kommen halt immer wieder diese UV-Lichter zum Einsatz, weil Scott hat so ein Licht entwickelt, wo die so einen Filter vorschieben können. Wenn sie den wegmachen, dann brennst du halt die Vampire weg. Und da ist beim Dreh was schiefgegangen.
Da sollte man nicht reingucken oder was direkt.
Anscheinend.
Oha.
Haben sie mal kurz ein paar Leute erblindet.
Ist die Frage, was temporary ist, ob das jetzt mehrere Wochen sind oder eher mehrere Minuten.
Ja, Ich würde auf Letzteres tippen. Mhm. Mann, wäre das witzig, wenn hier noch Michael Jackson aufgetaucht wäre. Ja, aber ich glaube, es hätte wirklich was von der Handlung abgelenkt.
Ja, finde ich auch. Das ist so wie Ed Sheeran bei Game of Thrones. Da fragst du dich, was soll das jetzt?
Ja, eben. Ja, aber als Vampir-Pimp, also bestimmt eine gute Rolle. Vor allem zumal 2002 vielleicht. Hatte der ja auch nicht mehr viel Make-up gebraucht.
Ja, das stimmt wohl, ja. Kann durchgehen als Vampir.
Ja.
Lustig.
Alright, die Zahlen.
Mhm.
6,7 auf IMDb. Metascore 52. Das habe ich mir auch wieder mal genauer angeguckt. Und spannend daran finde ich, auf Metacritic hast du ja auch immer noch so einen User-Score.
Mhm.
Der ist hier bei 8,1.
Von 10?
Ja.
Okay. Bricht auch ein bisschen aus.
Ja, vor allem verglichen mit diesen 52.
Ja, hoffentlich kein Kritikerliebling.
Nee, also auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik auch 6.
Mhm.
Publikum 3,7. Auf Letterboxd ist der bei einer 3,2.
Das ist auch verhalten eher.
Ja, gibt irgendwie nicht viele Leute, die dem Film wirklich viel abgewinnen können. Finde ich ein bisschen komisch.
Mhm.
Ja. Ja, auch so, ich finde, weißt du, der hat so viele Einstellungen, wo du so ein komplett anderes Licht hast, wie der dann, also auch da wieder halt voll irgendwie im Comic-Style. Dann irgendwie diesen einen Raum kommt er rein und alles ist rot. So, die Wände sind rot und weißt du, und das Licht halt auch entsprechend. Dann hast du aber auch Szenen, die sind komplett in Blau getaucht.
Mhm.
Und der macht einfach viel mit so, mit den Sets, Kombinationen mit dem Licht und so. Hat einfach eine geile Bildsprache, finde ich.
Er hat ja dann auch so ein bisschen diese Comic-Optik, die man ja dann irgendwie,
ja, eben.
Die man dann auch erwartet bei so einem Stoff.
Ja, ich mag das. So, jetzt darfst du raten.
Ich tippe auf eine 9.
Das ist richtig.
Das ist richtig?
Ja, läuft hier.
Schön. Also das ist wieder so ein Ding. Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Aus der Erinnerung habe ich den bei Letterboxd jetzt mit einer 3,5 Sterne bewertet. Das wäre wahrscheinlich eine 7,5 bei mir.
Mhm.
Müsste ich dann eventuell nochmal aktualisieren. Aber ich war auch immer einer von den Vertretern, die gesagt haben, ich mochte auch den zweiten Teil. Ich fand das Sequel auch gut.
Aber
ja, sogar so weit, ich konnte ja mit dem dritten tatsächlich auch was anfangen. Ich fand ihn auch ganz unterhaltsam. Wo ja auch viele am Haten sind über Ryan Reynolds und ich fand Jessica Biel toll in dem Film. Also ich, selbst den dritten fand ich jetzt nicht ganz verkehrt.
Geht mir aus der Erinnerung auch so.
Das habe ich natürlich
nicht aber gesehen. Auch aus der Erinnerung fand ich den dritten mit Abstand am schwächsten.
Ja, ja, von der Chronologie wäre es definitiv der Schwächste.
Aber der, ich hab den auch, fand den auch unterhaltsam.
Mhm.
Aber eben, ich bin halt auch das Genre in der Kombination und so, bin da natürlich sehr affin.
Jetzt habe ich hier gerade mal aufgerufen. Also laut Tabelle findest du den genauso gut wie den ersten. Der war auch bei einer 9.
Ach so, du meinst jetzt Blade 2?
Ja.
Ja, siehst du.
Episode 133 war das.
Alter.
War wirklich schon eine Weile her.
Aber hallo.
Haben wir eine Gap dazwischen.
Mhm.
Aber wie so oft in unserem Podcast, auch ohne Absprache, machen wir die besten Brücken und besten Übergänge. Und
du bringst jetzt Blade 3.
Nee, aber ich bringe auch eine Fortführung einer Reihe, die ich hier immer wieder mal reingestreut habe.
Ach was.
Insofern ist das lustig, weil es passt auch gut und ist auch ein...
Das ist ja geil.
Ist auch gar nicht mal so verkehrt von der Tonalität.
Mhm.
Weil ich habe über die Mad Max-Trilogie geredet. Und wenn ich über die Mad Max-Trilogie rede, muss ich jetzt konsequenterweise natürlich auch Mad Max Fury Road bringen aus dem Jahr,
Bring it on.
Mad Max Fury Road aus dem Jahr 2015 bringen. The top-rated movie, number 201.
Alright, alright, alright.
In diese Podcast. Und den habe ich jetzt nochmal geguckt nach meinem Kinobesuch von damals.
Mhm.
Und da gab es einen Rewatch.
Den hast du seitdem nicht wieder gesehen.
Naja, 2015, nee, seit in 7 Jahren habe ich ihn nicht nochmal geguckt. Das ist jetzt das zweite Mal.
Ja, gut, weil ich war damals schon sehr geflasht, so dass ich den schon relativ bald wiedersehen wollte. Das habe ich dann auch gemacht.
Wie oft hast du ihn gesehen?
Zweimal.
Ach so, nur einmal gerewatcht. Yeah. Okay. Das ist, ja, also es gibt so Kandidaten wie Hoffi, die, das gehört zu den Filmen, den die halt alle halbe Jahre hauen die sich den in den Blu-ray-Player und gucken sich den an. Also es,
hey, dann, und dann soll der nochmal sagen, Call Me By Your Name ist Schund. Also, weil ich feiere
Fans von Call Me By Your Name.
Weil Mad ich feiere Mad Max Fury Road ja auch sehr, aber wenn du den Film runterbrichst, inhaltlich,
ja,
ist es ein grober Witz.
Ja.
Also und da dürfte der auch nicht Mad Max heißen.
Finde ich auch.
Weil das, also er hat ja nun wirklich gar nichts zu tun in dem Film und der wird eigentlich nun den ganzen Film über von A nach B transportiert und das ist eigentlich der ganze Witz des Films, dass der halt fahren stattfindet.
Erstens das und zweitens ist das ja so ein, das ist einer von diesen Filmen, wenn du da das Drehbuch siehst oder du siehst auf Papier, was dir steht.
Das passt auf zwei Seiten.
Nicht nur das, aber dieser komische Typ mit der Gitarre, der die ganze Zeit bei dieser Verfolgungsjagd mit so riesigen Boxen irgendwie hinterhergekarrt wird, nur damit er da irgendwie seine Riffs schrammelt.
Völlig sinnfrei.
Da denkst du so, Alter, was für ein Scheiß, was ist denn das für ein Film? Was ist das für ein Kack?
Vor allem, ihr habt da echt existenzielle Probleme, aber das
muss musikalisch untermalt werden.
Ja. Sein, ne, ist klar.
So wie damals im Bürgerkrieg die Trommel hinterhergelaufen sind, musste hier halt ein bisschen was auffahren, weil wir sind ja in der Zukunft, da muss man ein bisschen muss man mal ein paar Schippen rauflegen. Ja. Und dann denkst du auf Papier, Alter, wie soll denn das gehen? Was ist denn das für ein grober Scheiß?
Ja, aber es funktioniert. Es ist halt das Ding, also Paradebeispiel für, wie Style over Substance funktionieren kann.
Ja, auf jeden Fall.
Weil ich bin da auch, also für mich ist ein 10-Punkte-Film.
Okay, da bin ich mal gespannt, weil ich muss mal foreshadowen. Ich war jetzt nicht so ein überkrasser, überschwänglicher Fan. Ich war nicht bei diesen Lobtiraden, dass ich gesagt habe, der beste Film der 2000 Jahre. Der geilste Actionfilm aller Zeiten. Da gibt's ja auch ein paar.
Ach so.
Ich habe Mad Max Fury Road im Kino gesehen.
Mörder Spaß gemacht, ey.
Ich hatte Spaß, ich fand den super, aber ich war jetzt nicht bei diesem komplett Begeisterungsstürme. Bei dem Level war ich nie.
Willst du verraten, wo du da gelandet bist? Oder
war eine 8, kann ich dir sagen.
Oh, okay. Das ist tatsächlich weniger, als ich gedacht hätte.
Mad Max Fury Road war eine 8.
Okay.
Und deswegen habe ich dem jetzt nochmal eine Chance gegeben und interessanterweise mit 70 Jahren tatsächlich nochmal von George Miller inszeniert worden, der Urvater der alten Mad Max Filme.
Ja, deswegen war ich da sehr heiß drauf.
Und das ist natürlich interessant, dass es auch der gleiche Filmemacher ist, der dahinter steckt. Mhm. Das sorgt natürlich auch für einen Zusatzkick.
Ja, zumal, also bessere Voraussetzungen für so ein Remake/Sequel gibt's ja nicht.
Ja. Aber ich meine, das Drehbuch ist nicht die große Stärke des Films.
No
das
shit.
Wissen wir ja. Aber wenn du siehst, mit wem Miller hier das Drehbuch zusammengeschrieben hat, ist das auch überhaupt nicht verwunderlich, Alter. Da kann nichts Vernünftiges bei rauskommen, was die Story angeht.
Wer hat es geschrieben?
Brandon McCarthy war zuständig für Storyboards. Der hat keine Drehbücher geschrieben. Der war bei Storyboards, war der so der Zeichner.
Ja, gut.
Bei Filmen wie Teenage Mutant Ninja Turtles in den 90ern. Und war so Visual Consultant bei Coneheads aus den 90ern.
Und der hat jetzt hier mit das Drehbuch geschrieben oder hat hier die Storyboards gemacht?
Nee, der hat am Drehbuch geschrieben.
Ach so, oh, okay.
Dann haben wir Nick Latouris, der war primär Schauspieler, war sein erster Credit als Drehbuchautor, schreibt aber jetzt auch Furiosa, das Sequel von Fury Road. Und das sind die drei Drehbuchautoren. Also George Miller und diese beiden, Brandon McCarthy und Nick Latouris. Also jetzt keine großen Autoren dazwischen. Also ich wüsste mal schon gerne, wenn da irgendwie so ein richtig erfahrener Drehbuchautor, was der daraus aus der Story gemacht hat. Aber die brauchst du ja auch gar nicht. Also so viel kann ich schon mal vorstellen.
Aber ich glaube eben, also wenn der Film viel Story hätte, würde das ja sogar, also da hättest du diesen Effekt nicht, weil es ist ja schon großer Witz dabei halt eben, dass die permanent in Bewegung sind.
Ja, ja, definitiv.
Ist ja eine lange Verfolgungsjagd.
Ja, die Story passt auf den Bierdeckel. Es ist auch hier ein bisschen wie bei Tanz der Teufel 2, es ist ein bisschen Interpretationssache, wie wir diesen Film jetzt anlegen. Ist es ein Reboot? Ist es ein Sequel? Letztendlich macht es tatsächlich am meisten Sinn zu sagen, es ist ein Sequel mit einem neuen Schauspieler als Charakter Max Rockatansky, den vorher Mel Gibson gespielt hat.
Mhm.
Die Rolle übernimmt jetzt Tom Hardy. Das Ganze spielt kurz nach den ersten drei Teilen. Wir sind immer noch in der Zukunft. Der hat eine Menge erlebt, hat eine Menge durchgemacht. Aber es ist halt ein neuer Schauspieler. Es ist nicht mehr Mel Gibson.
Das wird aber erzählt, ja, dass das kurz nach dem dritten Teil spielt.
Ja, ja, das wird zeitlich schon so, kann man das da eingliedern. Weil es wird erwähnt. Es gibt ein, zwei Anspielungen an die alten Mad Max-Teile, wo du das dann zeitlich so ein bisschen eingliedern kannst.
Okay.
Und Max Rockatansky, wie gesagt, jetzt von Tom Hardy gespielt. Mel Gibson wurde natürlich auch gefragt, also nicht gefragt, sondern Tom Hardy hat sich natürlich das Blessing von ihm geholt und Mel Gibson meinte, was soll ich dir erzählen? Ich bin viel zu alt, um jetzt noch den zu spielen. Also viel Spaß, hau rein.
Er war der Typ mit der Gitarre.
Genau. Und es geht um die War Boys, die nehmen am Anfang des Films den Rumtreiber Max gefangen. Der überschlägt sich mit seinem Auto, die klauen sein Auto, nehmen ihn gefangen und bringen ihn in deren Felsstadt. Und diese Felsstadt wird angeführt von, also ist so eine Stadt, die in so einem Felsen eingebaut worden ist, und die wird angeführt von Immortan Joe. Immortan Joe benutzt Menschen und Zivilisten als Blutbeutel für seine Warboys und für sein Volk. Das heißt, die ketten diese Menschen an und dann zapfen die denen so ein bisschen Blut ab, um daraus so deren Energie zu speisen. Und Max ist in dem Fall der Blutbeutel von dem jungen Nax. Das ist ein Warboy, gespielt von Nicholas Hoult. Durchaus auch mittlerweile ein Begriff.
Krass, hätte ich auch nicht mehr gewusst, dass der damit spielt.
Und der ist natürlich super committed. von diesem Volk. Ja, der betet diesen Immortan Joe an und sein größter Traum ist es, dem da irgendwie einen Gefallen zu tun und dem zu zeigen, was er alles kann. Und der hat so viel Potenzial in sich, aber er ist halt einer von diesen Tausenden von Hiwis.
Aber sag mal, Nicholas Holt ist doch hier auch mit krass Make-up versehen, oder?
Also, ja, klar, die sind okay. Alle so komplett weiß angemalt und haben so schwarz umrandete Augen, okay, wie bei Dead President, so sehen natürlich komplett geschminkt. Nicholas Holt auch, hat sich eine Glatze rasiert, keine Haare und so sehen die aus. Und einer der Vertrauten von Immortan Joe oder beziehungsweise von den einer der Vertrautinnen von Immortan Joe, wir müssen ja hier gendern, ist Imperatorin Furiosa.
Imperatorin?
Die Imperatorin Furiosa. Das heißt tatsächlich Imperatorin, das weiß ich. Nur.
Aber wenn sie Imperatorin ist, warum gibt es da noch jemand über ihr?
Ja klar, ihn.
Ja, und was hat er dann für einen Titel?
Immortan Joe. Er ist der Bürgermeister von den ganzen Haufen.
Also,
von
Alter, also wenn der Bürgermeister über dem Imperator steht, da läuft aber ordentlich was schief.
Auf jeden Fall ist er von der Chronologie ganz oben. Sie ist ihm immer noch unterstellt, das kann ich sagen. Und sie heißt halt Imperatorin Furiosa.
Ja, finde ich abgefallen. Habe ich mir nur noch nie Gedanken darüber gemacht, warum die diesen Titel trägt.
Keine Ahnung. Gespielt von Charlize Theron. Stell nicht so viele Fragen, Junge.
Ja, erzähl mal. Dafür, dass die auf den Bierdeckel passt, redest du schon ganz schön lang.
Imperatorin Furiosa wird rausgeschickt, um Rohstoffe einzuholen. Weil wir wissen immer noch, Wasser ist komplett Mangelware, Benzin auch. Und die soll da ein bisschen was einholen. Was gibt's denn jetzt?
Nee, Hauptsache Strom für einen Verstärker ist da, Alter.
Hauptsache Strom für einen Verstärker ist da, das ist viel wichtiger.
Das meinte ich ja vorhin, ey. Das ist irgendwie so Panne.
Stimmt, Alter, wie. Okay, darüber will ich nicht nachdenken, gell. Was wir nicht wissen oder was wir dann kurz danach erfahren, Furiosa verfolgt eigene Pläne. Und will die Sklavinnen von Immortan Joe, die auch in dieser Feldstadt da gefangen genommen werden und mehr so als von wegen, bringen wir meine Kinder zur Welt oder hier, ich habe mal Spaß mit den Sklavinnen, die werden da als Sexobjekte gehalten, die werden in dem Wagen, in so einem eingebauten Untergeschoss, will sie die nämlich rausschmuggeln und ins grüne Land bringen. Das grüne Land ist nämlich so das Paradies, wo die hin sollen. Und das ist zum Beispiel auch krass, wer von diesen Damen da, wie die besetzt worden sind, weil das sind mittlerweile auch richtig große Namen, Alter. Da ist Zoe Kravitz dabei, da ist Rosie Huntington-Whiteley dabei, hier die Gattin von Jason Priestley. Riley Keough ist definitiv
heißt
ein Name.
Heißt sie Whiteley?
Ja, Whiteley.
Ich dachte Whitley.
Whitley könnte auch sein.
Weiß ich nicht.
Naja, T-E-L-E-Y, ja. Ich jetzt halt Whiteley ausgesprochen. Whitley wäre das eh halt ein bisschen überflüssig.
Whitey White Man.
Ja, lass uns jetzt da nicht wieder festhalten.
Nee, alles gut. Ja, aber das hieß es aber, haben die damals nicht auch schon so ein bisschen damit geworben?
Naja, weiß ich nicht, aber ich fand schon krass, also wer hier, das sind ja mehr so Staffage. So
ja, da, voll. Weißt du?
Dann haben wir neben Riley Keough haben wir noch Abby Lee, die habe ich jetzt in Lovecraft Country gesehen. Riley Keough, ja. Abby Lee aus Lovecraft Country. Mhm. Und die jetzt nicht so bekannt ist, ist Courtney Eaton, das ist die fünfte im Bunde. Mhm. Und die sollen rausgeschmuggelt werden in dieses grüne Land. Und relativ früh sieht die Besetzung der Warboys und Immortan Joe und seine Ausgucker von dieser Feldstadt, checken die, dass die eine ganz andere Strecke fährt und dass die irgendwann mal abzweigt. Mhm. Und dass die nicht in Richtung dieser Benzinreserven fährt, sondern dass die irgendwo anders hin will. Und das ist unabgesprochen und die wissen nicht, was da abgeht und setzen sich dann in die Fährte. Und dann erfahren die, dass Immortan Joe verraten werden soll durch diesen, dadurch, dass die halt irgendwie von der Strecke abgeht und setzen sich da in die Fährte. Und jetzt geht diese besagte Verfolgungsjagd los. Und es geht darum, die Frauen zurückzuholen. Weil der Immortan Joe merkt natürlich auch, dass seine Spielgefährtinnen da entführt worden sind, dass sie nicht mehr da sind. Und jetzt schickt er da seine ganze Armee los, die zurückzuholen. Und ganz vorne, sehr motiviert und sehr eager, dem zu beweisen, dass er auch ein krasser Soldat ist, ist natürlich unser Kumpel Nax. Mhm. Und der nimmt seinen Blutbeutel mit, in Form von Tom Hardy, der noch zu diesem Zeitpunkt ist er noch an ihn gekettet. Und der macht sich da auch auf zu dieser Hetzjagd auf diese Damen. Das ist die Story.
Ja.
Und das ist mit sehr viel Detailliebe inszeniert und laut eigener Aussage 90% Practical Effects, was tatsächlich hinkommt, weil was die hier reingesteckt haben an Effekten, die nicht aus dem Computer kommen, ist wirklich der Hammer, Alter. Und das macht diesen Film halt wirklich was aus.
Ja, auch diese ganze Akrobatik, wie die da zwischen den Autos hin und her springen mit ihren Stäben und so, ist schon geil.
Ja, der hat einfach mal hier Stuntleute von Cirque du Soleil geholt und hier Olympia-Athleten, die hat wirklich Turner, die schon Medaillen geholt haben, die sind hier teilweise für die Stunt zuständig und springen hier von links nach rechts und das siehst du.
Ja.
Und die haben 150 Fahrzeuge extra gebaut für diesen Film. Und die ganzen Requisiten halt, jedes Lenkrad hat halt so eine bestimmte, so ein bestimmtes Merkmal, dass da so ein Skelett irgendwie, so ein Totenschädel eingebaut worden ist oder irgendwie, dass so ein Gegenstand umfunktioniert worden ist, den die irgendwann mal ausgegraben haben. Und das war irgendwann mal vor hunderten von Jahren, war das mal ein Wecker. Und jetzt ist es halt irgendwie, jetzt ist es an dem Helm dran oder so, weißt du, das ist krass.
Das ist geil. Und auch irgendwie super spannend, wenn du dir überlegst, wie weit die gekommen sind von Mad Max 1, ne?
Ja.
Also wie dieses Wasteland, damals halt echt, mussten sie es voll runterfahren aus Budgetgründen und das wird dann immer krasser.
Ja, ja, jetzt ist es natürlich richtig groß mit dem Budget und dem, was die hier aufgefahren haben, ist natürlich ein, und der hat halt, also du siehst halt hier richtig so, du siehst jeden Euro, der hier drin steckt, also ist ein Blockbuster vom Feinsten. Und man muss schon sagen, also wenn man so zurückblickt, denkt man so, welcher Bombast-Action-Film kommt an Mad Max Fury Road ran der letzten 10, 20 Jahre, weißt du? Das sucht schon seinesgleichen. Das ist wirklich ein großer Blockbuster, der halt nur auf dieser Action basiert und das ist schon krass.
Hm.
Also macht man nicht mehr allzu viel in dieser Art heutzutage.
Das klingt ja fast so, als hätte dir jetzt besser gefallen als damals.
Das musst du dann entscheiden am Ende der Rezension.
Ja.
Aber ich weiß hier einiges zu schätzen, definitiv. Und habe hier einige Sachen noch gesehen, die ich vielleicht bei der Kinoauswertung nicht gesehen habe.
Wie zum Beispiel?
Und naja, so dass ich diese ganze Welt und die Detailliebe zum Beispiel, was ich jetzt hier mehr zu schätzen. So. Da habe ich halt mehr auf den Film geachtet. Und wenn du jetzt wirklich den Film nimmst und du nimmst die Prämisse und du nimmst die Handlung und die Story und du guckst hier, worum es hier geht, dann ist das echt ein sehr, sehr generisches Ding.
Mhm.
Aber die Detailliebe und die Stunts und das, was die gebaut haben für diesen Film und die Welt, die die erschaffen haben und dass die CGI nur genutzt wird, um jetzt zum Beispiel, um jetzt die Welt gerade so vom Color Grading irgendwie bläulich zu machen oder so, weißt du, das war ja, und kaum für die, kaum für die Stunts.
Dieser Effekt, das war ja ein Linsending, das haben die ja mit dieser Invertierung gemacht, also dass die,
ja,
um diese Nacht zu erzählen, dass in diesem Blau-Look haben die ja beim hellsten Tageslicht gedreht.
Ja, ja, genau. Die Nachtszenen sind ja auch tagsüber umgekehrt. Aber das ist, aber die haben das CGI tatsächlich weniger, um irgendwelche Explosionen zu machen, sondern wirklich nur jetzt, um eine Krähe irgendwo einzufügen oder so, weißt du. Das war das CGI, um im Hintergrund irgendwie drei Krähen fliegen zu lassen. So, das ist halt das Ding, das will ich sagen. Das ist halt, also CGI ist hier wirklich zu vernachlässigen, weil diese 10%, die hier CGI sind, bezieht sich halt null auf die Stunts, die man sieht. Und das ist halt krass. Und das ist halt Handarbeit und das weiß ich zu schätzen. Also du hast ja selbst so eine Rentnertruppe, die dazu kommt. Diese Rentnerin, die denen da zu Hilfe kommen, die machen ihre Stunts alle selbst. Selbst diese Omis.
Krass.
Das ist voll krass.
Ja. Ich frage mich nur, warum dich das damals nicht auch schon so beeindruckt hat, weil im Kino fand ich das wahnsinnig.
Ja, ja, ist ein geiler Ritt gewesen. Ich bin auch rausgekommen und fand's alles cool und hab gesagt, es ist ein geiler Film. Aber so von wegen, Alter, der geilste Film der letzten 20 Jahre, so wie manche da rausgekommen sind. Da waren bei mir andere Kandidaten, wie There Will Be Blood und Watchmen und Co. Also da war Mad Max jetzt so ein Ding, das ich gesagt habe, ist cool.
Ja, aber jetzt sagst du, es wird schwierig, einen vergleichbaren Film zu finden.
Ja, stimmt schon. Der hat schon jetzt definitiv noch einen anderen Status.
Jetzt hast du den aber verglichen mit There Will Be Blood und sowas, was natürlich ein schwieriger Vergleich ist.
Ja, aber ich will nur sagen, dass es Momente gab, wo ich aus dem Kino kam und komplett von den Beinen, von den Socken gerissen war.
Mhm.
Weißt du? Und Mad Max Fury Road gehörte nicht dazu.
Das will ich auch sagen. Interesting, ja.
Deswegen auch die 8 Punkte. Das war für mich so ein cooler Film, war super, 8 Punkte, bin super unterhalten, alles fein.
Hm.
Weißt du? Aber wenn ich, als ich dann gehört habe, so dieses 10 Punkte und bester Film, da bin ich nicht. Also da war ich zumindest nicht.
Ja.
Jetzt damit musst du da entscheiden.
Ja.
Dann ganz interessant, diese Buzzards, das ist so eine Räuberbande, mit denen die vorher den Deal macht, dass sie so einen Benzindeal mit denen hat und die wollen die natürlich dann übers Ohr hauen. Die sollten natürlich in einer anderen Sprache reden.
Mhm.
Und in der deutschen Synchro, wenn du die Mad Max Fury Road anguckst, reden die Russisch.
Ah ja?
Und in der russischen Version wiederum reden die Deutsch. Das ist genau umgedreht.
Und im Original?
Im Original reden die Englisch, so ganz normales Englisch.
Aha.
Ja, also mit so einem harten Dialekt, mit so einem Akzent, was so klingt, als wenn es Rumänen wären, so ein bisschen.
Mhm.
Aber die reden trotzdem Englisch, du verstehst die. Glaube ich zumindest, oder?
Lustig, was die manchmal in der Synchro sich da einfallen lassen.
Nee, ich glaube, es war Englisch, oder? Nicht, dass ich jetzt Scheiß erzähle, vielleicht war es auch untertitelt in dem Moment. Nee, ich glaube, es ist Englisch. Ich glaube, die reden eine Sprache.
Okay.
Ja. Die Buzzards. Dann können wir noch erwähnen, dass Therons Idee war, das, sich den Kopf zu rasieren, weil die wollte mal irgendwie, die hat gesagt, so Alter, die sind da die ganze Zeit in der Wüste am Drehen. Also die Dreharbeiten fanden in Namibia statt, größtenteils, und Südafrika. Insofern harte Temperaturen. Also hat sie gesagt, rasiert sich den Kopf. Das führte dazu, dass sie ein bisschen Überschneidung hatte für ihren darauffolgenden Film, nämlich Million Ways to Die in the West, den du ihr hattest.
Mhm.
Und deswegen trug sie da eine Perücke. Mhm. Weil die hat unter der Perücke von Million Ways to Die in the West, unter dieser blonden Perücke, hatte sie immer noch ihren kahlgeschorenen Kopf von Fury Road.
Ja. Ja, aber klar, fand ich auch ganz interessant. Verkürzt natürlich die Make-up-Zeit dramatisch.
Ja, klar.
Wenn du keine Haare auf dem Kopf hast.
Ja. Und dann haben wir natürlich die Rolle von Tom Hardy als Max Rokitansky. Hier, auch hier wieder so dieses, das gleiche Ding wie diesen bester Film aller Zeiten. So. Immer so, wenn ich so lese, dass Tom Hardy hier eine mega schauspielerische Leistung hinlegt und so, dann denke ich so, Alter,
was?
Habt ihr ihn nicht in Bronson gesehen? So, habt ihr nicht bei Legend gesehen oder andere Filme, die ihr hättet nennen können? Oder hier.
Jetzt mal, der findet doch hier kaum statt.
Also, naja, der Typ hat 52 Lines. Das ist halt so ein Action-Vehikel. Er findet schon statt. Der ist hier schon.
Ja, findet doch mehr als Kühlerfigur statt als sonst irgendwas.
Nein, der befreit sich schon irgendwann von dieser Kühlerfigur oder hast du wieder gepennt den Rest des Films?
Nee, klar befreit er sich, aber er kommt ja nicht wirklich, also er ist wirklich nicht die treibende Kraft in dem Film. Das ist doch mehr so, der war zur falschen Zeit am falschen Ort.
Naja, ich sag mal so 50-50, also er ist schon die Hauptrolle hier. Das würde ich schon so. Charlize Theron ist nicht die Hauptrolle.
Findest du?
Ja, von der Präsenz definitiv. Ich weiß nicht, wie du die Gewichtung jetzt in deiner Erinnerung hast. Die Kühlerfigur ist da nur für 15 Minuten.
Ja, ja, okay, nee, aber also rückwirkend würde ich wirklich sagen, sie hatte viel mehr Screentime.
Das ist wahrscheinlich die Präsenz. Die hat die herausfordernde Rolle gehabt. Ja. Und sie ist schauspielerisch auch eine ganz andere Nummer. Da kann ich es verstehen, wenn man sagt, die zeigt ja wirklich, was sie kann, weil die ist sehr charismatisch und gleichzeitig halt irgendwie so verletzlich, emotional. Hat dieses Beschützende ihren Frauen gegenüber, ist aber auch Badass. Mhm. Ist halt alles so, das muss man hier lassen. Und Tom Hardy halt 52 Lines grummelt hat vor sich hin. Also, er macht das geil, er passt super rein in die Rolle.
Ja, klar.
Aber schauspielerisch ist das jetzt hier.
Also, er hat auf jeden Fall schon in anderen Filmen bewiesen, was er kann.
Finde ich auch, definitiv. Wer hier noch um die Rolle gekämpft hat, oder beziehungsweise ein Gespräch war, in der ganz frühen Planung war es Heath Ledger.
Oh.
Und wer sich richtig eingesetzt hat, hier mitzuspielen oder die Hauptrolle von Max zu übernehmen, war Jeremy Renner.
Ach. Okay.
Und Channing Tatum.
Aha.
Die beiden haben sich wohl ziemlich einen abgerissen, um die Rolle zu kriegen. Am Ende ist es dann Tom Hardy geworden.
Auch die sind alle mit Mad Max aufgewachsen. Das ist, klar willst du das spielen, ey.
Ja, definitiv, klar.
Das ist eine geile Rolle.
Und logisch. Wenn du siehst, das ist George Miller so, weißt du, der Regisseur von Mad Max damals inszeniert den auch noch.
Ja, ja, eben.
Ja, klar, willst du damit drauf auf den Zug.
Ja, wobei, das würde mich jetzt mal interessieren. Also auch wenn er den komplett gemacht hat, das war ja trotzdem eine große Studioproduktion.
Mhm.
Ob er das wirklich entscheiden konnte, wer hier Mad Max spielt?
Gute Frage. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein Teil der Rechte noch bei ihm liegt.
Ja, weißt das du, muss aber nicht heißen, dass, weißt du, kann ja sein, dass die Studios sagen, pass auf, was hat der Film gekostet?
150 Millionen hat der
Film. Also,
ja, da wird das Studio schon
mitmachen. Ja. Dann sagen die, okay, pass auf, du kannst ihn für 50 Millionen machen, dann besetz, wen du willst. Oder du kriegst die 150 Millionen, aber dann haben wir Tom Hardy und Charlize Theron.
Ja, und für 50 Millionen wäre er wahrscheinlich dann nicht, wäre er wahrscheinlich nicht das geworden, was er ist dann mit dem ganzen Aufwand und den Gefährten und diese ganzen Bauten, sondern hätte man ein bisschen abspecken müssen. Dann ist er wahrscheinlich wieder ein bisschen minimalistischer geworden, wie die alten Mad Max-Teile.
Ja, und ich kann eben, also bei der Größenordnung ist es halt schon wichtig, dass du da ein paar Namen hast, die Leute ins Kino ziehen.
Naja, auf jeden Fall. Lief auch nicht besonders harmonisch, obwohl der Dreh, ich meine, wir haben Namibia und Südafrika, also wirklich ein harter Kontinent, so wo es übelst warm war. Und es gab eine Pressekonferenz vor der Premiere von Mad Max Fury Road in Cannes.
Mhm.
Und bei dieser Pressekonferenz haben sich Tom Hardy und Charlize Theron bei George Miller entschuldigt. Und haben gesagt, Entschuldigung, dass wir dir so Unrecht getan haben, weil Tom Hardy war wohl ziemlich zickig. War wohl ziemlich grantig und hat auch das Drehbuch nicht nachvollziehen können irgendwie und meinte so, dass bestimmte Dinge hier, nee, Charlize Theron war diejenige, die das Drehbuch kritisiert hat, gesagt hat so, was ist denn das für ein komischer Film, den du hier drehst und so, und bist du sicher, dass wir das und das so machen sollten?
Mhm.
Und Tom Hardy war wohl an sich so ein bisschen, hatte wohl ein paar Starallüren und war ein bisschen anstrengend während des Drehs, so dass er dann wirklich danach, als er das Endprodukt gesehen hat als Film, haben die beide sich bei ihm entschuldigt und meinen so, okay, du wusstest zu jeder Sekunde, was du machst und wir nehmen alles zurück. So. Weil die dachten wahrscheinlich das Gleiche aus, so auf Papier. Wie sieht das aus und warum ist dieser Gitarrenspieler irgendwie in diesem Tum mit drin und was ist das für ein komischer Film?
Das ist dünn, ey. Also weil das Vertrauen musst du haben, bevor du ein Ergebnis gesehen hast. Weil auch wenn das komplett in die Hose geht,
ja,
würde das nicht rechtfertigen, dass du am Set mit irgendwelchen Allüren daherkommst.
Ja, in dem Fall wohl nicht. Also Miss Theron und Herr Hardy waren wohl etwas anstrengend während des Drehs gewesen, aber...
Ja, dünn.
Im Nachhinein... zeigt ja auch von Größe, dass ich da entschuldigen lasse, sagen, ja, tut uns leid, dass wir
ja,
da so ein bisschen Stadion an den Tag gelegt
ist,
haben.
Also ist anständig, aber wie gesagt, soweit müsste man es eigentlich gar nicht erst kommen lassen.
Das ist ja auch so ein bisschen so, weißt du, du bist da bei diesem Dreh, du hast diese Hitze, du liest dieses Drehbuch und denkst, okay, warum diese Szene und warum macht er das jetzt so und so?
Ja, aber Alter, du kannst kann du mal, auch wenn das am Arsch der Heide ist, kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass auch so ein, dass Herr Hardy und Frau Theron in einem Fünf-Sterne-Hotel untergebracht waren und dass die überall hingekarrt wurden und dass die hier keine großen Mühen, also nicht mehr auf sich nehmen mussten, als wenn sie irgendwie in L.A. drehen.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass es in Namibia ein Fünf-Sterne-Hotel gibt.
Mhm. Genau. Dieses lief hier wahrscheinlich wie bei Violent ab. Tom Hardy musste dann noch kurz die Lampe von A nach B schleppen.
Richtig, ja. Tom, hilfst du mir mal hier mit der Kiste?
Ja, genau.
Kannst du mal hier den Jeep anfassen?
Tom, halt mal fest, wir müssen das kurz hier anbinden. Ja,
ja, mega. Es gibt von Mad Max Fury Road, hast du bestimmt auch mitbekommen, eine Schwarz-Weiß-Version.
Ja, habe ich auch zumindest mal die Hälfte geguckt.
Die Hälfte hast du geguckt. Mhm. Ehrlich gesagt, also ich bin ja Fan von Schwarz-Weiß-Filmen und finde es ja interessant, dieses Projekt, dass man so Filme in Schwarz-Weiß zeigt, aber es macht hier bei dem Film nach erneuter Sichtung für mich ehrlich gesagt keinen Sinn.
Nee, also ja gut, es gab ja auch ein bisschen so eine Phase, glaube ich, wo die das mit mehreren Sachen probiert haben, die nochmal in Schwarz-Weiß rauszubringen. Mhm. Aber wir hatten es neulich, glaube ich, wegen Logan davon.
Ja.
Und da sind wir ja schon auch beide der Meinung, dass das geil aussieht. Ich finde trotzdem auch da nicht, dass es der Film braucht, also dass es den Film in irgendeiner Form aufwertet. Und gerade weil ich hier diese Passagen, die nachts spielen und die dann so blau aussehen, so geil finde.
Da kannst du dich noch erinnern, diese Wüstensturm-Passage, wo die in diesen Wüstensturm reinfahren, da ist ja alles rötlich. Ja, da ist ja komplett alles in Rot getaucht. Und dann in der Nacht diese Traumsequenz im Blau.
Das macht du hast so dieses viel Chrom, aus bei dem Film.
Dieses Chromspray, womit die dann, womit Morton Joe dann seinen Warboys ins Gesicht sprüht, um denen zu zeigen, pass auf, du gehörst jetzt zu den Auserwählten, du bist jetzt für mich einer von den Wichtigeren.
Mhm.
Das ist für die eine große Ehre, wenn du mit diesem Chromspray an, dieses Chromspray sieht ja dann, das glitzert dann ja richtig so im Gesicht, so, das halbe Gesicht so mit diesem silbernen Glanz, das siehst du ja in Schwarz-Weiß gar nicht. Das sind so alles Momente, das, also bei Logan schon eher, da habe ich glaube ich, weiß nicht, ob da Farbe so eine Rolle spielt, aber hier bei Mad Max hast du definitiv Sequenzen, wo die halt komplett in einer bestimmten Farbe getaucht sind.
Eher ein Downgrade, die Schwarz-Weiß-Fassung.
Finde ich auch, würde ich hiervon abraten, also würde ich nicht empfehlen. Auch wenn Hoffi ist ja zum Beispiel einer, der schwört hier Stein und Bein auf die Schwarz-Weiß-Version. Sehe ich anders.
Mhm.
Ja.
Ja gut, vielleicht, wenn du den wirklich oft gesehen hast, ne, dann kannst du dem auch in Schwarz-Weiß eine Menge abgewinnen.
Vielleicht so.
Weiß ich nicht.
Ja, Hoffi to the Rescue können wir sowieso, können wir sowieso uns in die Haare schmieren. Kommt ja meistens nur Scheiße raus, wenn der mit Hoffi to the Rescue als Hashtag kommt.
Ach komm, nee, ich bin schon auch, wie gesagt, ein großer Fan von dem Film.
Ja.
Und du ja anscheinend auch.
Ich bin auch Fan. Also der DOP, John Scale, wurde extra aus der Pension geholt, um diesen Film zu inszenieren. Der hat tatsächlich...
Klingt lustig.
Der hat sich zurückgezogen, ja. Der hat 2010 seinen letzten Film gemacht. Da sind jetzt 5 Jahre dazwischen. The Tourist war sein letzter Film.
Oh.
Kein sehr ruhmreicher Abgang.
Und auch kein guter Abstieg. Kein guter Abgang, so. Mit dem willst du nicht aussteigen, meine ich.
Nee, das stimmt. Da hat er sich wahrscheinlich dann auch gedacht und ist dann noch zurückgekommen für Mad Max Fury Road.
Aber es klingt halt immer so, als müssten sie auch im geil, Rollstuhl ans Set karren. So.
Ja, so ein bisschen. Das ist aber auch geil, der Sprung zu Mad Max von The Tourist. So.
Mhm.
Der Kameramann von The Tourist, das ist genau der Richtige, den wir brauchen für Mad Max Fury Road. Den holen wir nach Afrika. Aber ich wollte ihn nochmal erwähnen.
Tolle Bilder gemacht.
Ja, ich wollte ihn nochmal erwähnen, weil der DP ist hier schon definitiv in Erwähnung wert. Das wahnsinnig epochal in Szene gesetzt. Auch der Score und die Bilder. Also es ist schon ein sehr dynamischer Film, muss man mal sagen. Und das am Ende natürlich, neben den Top-Rated-Movies, die ich genannt habe, ist auf der Top 250 Narrative bei IMDb, bei Letterboxd, der ist auf der Schneiderliste und er hat einfach mal 10 Oscar-Nominierungen kassiert, was viele zum Teil überrascht hat aufgrund des Genres. Und er hat ganze 6 Oscars gewonnen. Mad Max Fury Road.
Ja, alle technisch halt, ne, klar.
Ja, ja. War natürlich auch als bester Film und so nominiert, hat er nicht bekommen. Aber trotzdem, nicht so als Film prämiert mit 6 Oscars zu bezeichnen, das ist schon ordentlich, kann man machen. Budget habe ich erwähnt, 150 Millionen, hat 375 Millionen eingespielt. Insofern war das auch sehr erfolgreich und das bringt uns zum nächsten Projekt aus der Mad Max-Reihe. Da kommt nämlich ein Prequel raus, was ich erwähnt habe, Furiosa.
Ja, und das haben sie direkt nach dem Film angekündigt.
Ja. Finde ich ein bisschen, also die Besetzung ist seltsam, weil das ist natürlich jemand, der extrem angesagt ist. Aber Anya Taylor-Joy spielt dann quasi die junge Charlize Theron in dem.
Ach, die springen so weit zurück in der Handlung.
Prequel.
Okay. Schade.
Ja. Naja, was heißt so weit? Also,
naja, du, ich dachte,
ich finde, die ist halt zu alt, um halt eine junge Charlize Theron zu spielen, so, weißt du? Die ist ja, da ist jetzt nicht so ein Gap dazwischen, finde ich.
Naja, zwischen Anya Taylor-Joy und Charlize Theron sind auf jeden Fall 20 oder mehr Jahre.
Ja, aber findest du nicht, dass eine Charlize Theron mit 45 schon so aussehen müsste wie eine 25-Jährige? Anya Taylor-Joy, das ist ein ganz anderer Typ, das würde ich damit sagen. Wenn Anya Taylor-Joy jetzt eine 80-jährige Charlize Theron spielen würde, das wäre fein. Aber eine, die 20 Jahre älter ist, da finde ich finde es ein bisschen abstrakt. Aber wenn wir hier Tom Hardy in der Rolle von Max Rogatansky kaufen, dann ist das wieder für mich fein. Also ist in Ordnung. Weißt du nicht, was ich meine?
Nicht so wirklich.
Naja, Anya Taylor-Joy spielt Charlize Theron in jung. Charlize Theron selber ist aber noch ziemlich jung mit 45 oder weiß nicht, wie alt die ist. Das meine ich. Das finde ich halt komisch.
Weil der, ach so.
Die ist ja keine 14.
Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja.
Mhm. Das finde ich halt
du meinst, weil sie in einem Alter spielt, wo Charlize Theron eigentlich schon aussehen müsste wie Charlize Theron.
Richtig.
Jetzt, alles klar.
Genau, darauf wollte ich hinaus.
Okay.
Aber ich habe gerade gedacht, ich meine, Tom Hardy hat hier eine Rolle übernommen von Mel Gibson.
Da ist kein größerer
komplett
Abstand
ohne Sinn
dazwischen.
Und Handlung, genau, insofern drauf geschissen.
Ja, aber da bin ich auch mal gespannt, weil so typmäßig.
Ja, vor allem auch so eine Action-Heroin, ja. Da sehe ich sie noch nicht, ehrlich gesagt, aber ich lasse mich überraschen. Die ist ein It-Girl und die ist eine gute Schauspielerin, ohne Frage, aber.
Mal, aber wie hieß denn die andere Blonde, die auch immer so mal so, die bei Guns Akimbo mitgespielt hat?
Samara Weaving.
Ja, Mann. Hm. Die bringt ja dieses Taffe auch irgendwie schon mit. So, aber jetzt weiß ich nicht, ob die optisch nah genug an Charlize Theron rankommt, aber.
Aber ist ein gutes Beispiel, weil ich meine, die ist.
Weil die ist ja ähnlich alt wie Anya Taylor-Joy.
Na, ähnliche Physis vor allen Dingen. Das sind beides jetzt nicht so eine Tiere, so, weißt
aber
du,
ich finde, die bringt halt dieses Taffe irgendwie mehr mit, wie eine, als eine Anya Taylor-Joy. Aber gut, die ist natürlich mittlerweile ein großer Name und logisch.
Klar, eben. Deswegen macht die Besetzung schon Sinn. Ja, wir sind gespannt, wir gucken uns das an.
Aber sonst weißt du noch nichts über die Besetzung? Wer da noch mitspielt?
Doch. Ich habe irgendwas noch gehört, wer da noch mit bei ist und war dann auch nochmal überrascht.
Weil zum Zeitpunkt, als ich das mitbekommen habe, dass die eben ein Prequel machen wollen, da war noch niemand gesetzt. Deswegen ist es schon eine Weile her.
Chris Hemsworth ist noch gesetzt.
Ach, okay, ja gut, dann wird das entsprechend groß aufgezogen.
Ja, aber auch wieder George Miller.
Hm.
Und
ja, aber dann kann man davon ausgehen, dass der nicht weniger als 150 Millionen kostet.
Wahrscheinlich
wird.
Nicht, nee. Gleiche Autoren, gleicher Regisseur. Und ich meine, der erste war ein Erfolg, insofern werden sie nicht weniger Millionen dafür geben.
Denke ich eben auch, ja, okay. Okay,
Budget. Erwartete 168 Millionen.
Siehst du?
Steht hier nochmal 18 Millionen draufgelegt hier im Gegensatz zu Fury Road. Hm. Also ich gehe mal davon aus, dass es hier auch ein paar Schauwerte geben wird.
Ja, anzunehmen.
Anzunehmen.
So, dann jetzt darfst du auch nochmal ein Fazit raushauen.
Deine Vermutung war nicht so verkehrt von vorhin. Ich wusste jetzt diese ganze Welt zu schätzen, diese ganzen Details, die hier eine Rolle spielen. Ich habe darüber nachgedacht, wie viel vergleichbare Filme eigentlich rauskommen in den letzten 10, 20 Jahren in diesem Fahrwasser von Mad Max, weißt du, weil in den 80ern hast du natürlich viele so eine Filme gehabt, die sowas wie Conan und so, die bei weitem natürlich nicht diesen Bombast waren oder die technisch natürlich nicht auf der Höhe waren, aber dass man im Jahre 2015 einen Film in dieser Art dreht, da gehören schon Eier dazu.
Mhm.
Und
ja, aber ich glaube, das ist vielleicht schon vergleichbar, zumindest mal mit dem zweiten Mad Max oder so, weil der ja schon auch einen riesen Impact hatte damals.
Ja, ja,
klar. Zumindest so unter Filmfans.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich bin ja sowieso Fan von der ganzen Reihe, hat man ja hier gehört. Also außer jetzt Mad Max 3, den fand ich ein bisschen dünner, aber ansonsten ist das schon ein geiles Setting. Und mein zweiter Film heute, wo ich sage, Australien ist das Arschloch der Welt. Also insofern sind wir da wieder gelandet.
Und was sich heute auch irgendwie durchzieht, ist, dass wir Filme haben, wo die Besetzung aus heutiger Sicht voll krass ist. Oder war das in der letzten Episode? Jetzt bringe ich schon wieder Dinge durcheinander hier.
Ja, gute Frage. Das verschwimmt alles bei diesen ganzen Episoden, die wir rausbringen bei so einem Outfit.
Nee, aber stimmt, bei Phoenix war das ja auch so.
Ja, ja, hast recht. Hat man öfter mal.
Ja.
Ja, selbst Nicholas Holt und so sind ja mittlerweile echt schon gute Namen.
Mhm.
Ja. Ja, dann nenne ich mal die Punkte, würde ich sagen. Reicht dir das oder würdest du noch... Hast du noch eine Nachfrage?
Das wird raten, ne? Also, so oder so.
Gib alles. IMDb 8,1. Metascore 90, Alter. Rotten Tomatoes 8,6. Vom Publikum gibt es 4,2. Und Letterboxd ist hier auch bei einer gloriosen 4,1. Bei einer furiosen 4,1, hätte ich sagen. Scheiße.
Hätte sich angeboten. Ja, aber dass der Film viele Fans hat, liegt auf der Hand.
Mhm.
Das ist jetzt verdammt schwierig, tatsächlich. Weil...
Du weißt sogar meine Punkte vom ersten Mal.
Das macht's aber nicht gerade einfacher.
Wie viel darfst du verkacken?
Ich habe bisher null, du hast einen halben, also das...
Also halben Punkt heißt unentschieden und ein Punkt heißt, ich gewinne.
Richtig.
Okay.
Ja, das Problem ist, also dass du noch bei 8 bist, glaube ich nicht. Aber damit ist halt zwischen 8,5 und 10 alles drin. Das ist viel Spielraum, hier zu verkacken. Dann kommt erschwerend hinzu, dass ich nicht glaube, dass wir das schon mal hatten, dass du bei einer erneuten Sichtung einen Film 2 Punkte aufgewertet hast. Das gab es, glaube ich, noch nicht. Weil das hat schon, wenn dann jetzt im Fall von Under the Silver Lake, hat das immer noch mehr Sichtungen gebraucht.
Ja, aber die zweite Sichtung waren, glaube ich, da war es, glaube ich, von 7,5 auf eine 9. Also jetzt hast du schon wirklich den Film genannt, wo die Sprünge schon krass waren.
Genau, und das war so mit einer der größten, richtig. Und dann war es aber gerade mal eben 1,5 Punkte oder so. Mhm. Deswegen, ich glaube, das hatten wir bisher noch nicht, was nicht heißen muss, dass es deswegen nicht geht. Aber das ist halt noch so ein Faktor, über den ich gerade nachdenke, dass der Sprung von 8 auf 10, der wäre neu.
Dein lautes Brainstorming ist unterhaltsam fürs Publikum, also mach weiter. Ja.
Deswegen ist das ganz schön tricky jetzt, weil ich finde, halt auch, weil ich den sehr liebe und dabei 10 bin, wir jetzt mehrfach erwähnt haben, dass Hoffi da die Fahne hochhält und das war für den dann auch sehr offensichtlich eine 10 ist. Ich finde halt schon auch, ey, das ist ein Film, also den hat's so noch nicht gegeben und wer weiß, ob es den in der Form nochmal so gibt. Also das ist auf jeden Fall ein krasses Ding. Deswegen haben mich ja auch diese 8 Punkte anfänglich so krass gewundert. Aber könnte natürlich auch sein, dass du jetzt sagst, naja, eben also aufgrund fehlender Handlung und so bin ich hier nur bei 9 oder 9,5. Aber ich sag trotzdem 10.
Da hat er mich
lange wieder, ausgeholt, ey.
Lange ausgeholt, da hat er mir wieder ein bisschen zu viel Credits gegeben. Es ist, er ist auf eine 9 gesprungen.
Auf eine 9, okay, ja, aber gut, dann bist du zumindest da konsequent, dass es dann selten wirklich große Sprünge gibt.
So wie du eingeleitet hast, dachte ich, okay, er trifft die 9 so, weil du gesagt hast, okay, ich bin selten so, dass es wirklich ein Film jetzt um 1,5, 2 Punkte springt. Insofern dachte ich, du schaukelst dich da auf die 9 ein. Insofern schon ein bisschen überraschend, dass du dann noch die 10 genannt hast.
Naja, weil ich dachte so, vielleicht hast du hier halt jetzt wirklich... Hätte ja auch sein können, dass du da saßt und dachtest so, okay, was habe ich da übersehen
auf jeden
beim
Fall.
Kinobesuch?
Ja, wäre realistisch gewesen. Das ist tatsächlich so, dass ich gesagt habe, 8 wird ihm nicht gerecht, der ist schon mit sehr viel Liebe gemacht und so und das ist ein cooler Film, aber unterm Strich, also ist für mich nicht der perfekte, rundeste Film, aber er macht Spaß.
Alright.
19 Punkte von den Banausen insgesamt für Mad Max Fury Road. Das, sollte Statement genug sein, dass wir diesen Film definitiv empfehlen und euch sagen, ja. Guckt euch den an, ist geil.
So wie der Rest der Welt. Jeder empfiehlt diesen Film.
Ja.
Er ist wirklich sehenswert.
Da können wir uns einreihen. Da gehören wir jetzt nicht zu denen, die jetzt hier edgy sein müssen und sagen, wir mögen Mad Max Fury Road nicht. Nee, wir feiern den auch.
Ja, und ich glaube, also dem Film nichts abgewinnen zu können, dazu muss man schon irgendwie dann ausschließlich irgendwelche japanische Dramen gut finden oder so.
Also, ja, oder wirklich, also wirklich ausgesprochener Arthouse-Fan sein. Also, oder
ja, das
selbst,
war ja das.
Ja, aber du kannst selbst denen zusprechen, die wirklich Wert auf Handlung legen. Wenn einer extrem großen Wert auf Handlung und auf Story legt, dann wird ihm, dann findet er hier natürlich nicht viel oder findet viel zum Aussetzen.
Ja, oder vielleicht auch einfach Leute, wenn, weil ich glaube, das ist ein Film, der ist schon so stark vom Audiovisuellen dominiert. Mhm. Das ist halt wieder so ein Teil, wenn du dir den auf dem Laptop im Zug anguckst, das geht schief.
Das darfst du natürlich nicht machen. Ne?
Ja, dann vermisst man eventuell die Handlung. Aber wenn du den standesgemäß konsumierst, dann wirken die Bilder so krass auf einen, finde ich, und der reißt einen mit. Also zwangsläufig.
Ich habe ja neulich gelesen, dass Kevin Feige, dass er der Hauptdarstellerin von Mrs. Marvel das Telefon aus der Hand geschlagen hat, als sie Avengers auf dem Telefon geguckt hat. Während der Drehpausen.
Okay, wie geil.
Und die hat sich in den Drehpausen, hat sich Avengers auf dem Telefon angeguckt und er hat es mitbekommen und hat dieses Telefon weggehauen und meinte so, sowas will ich nie wieder sehen, dass du so einen Film auf diesem Bildschirm siehst.
Das macht den schon sehr sympathisch.
Das fand ich schon geil, ja. Diesen Boss-Move so.
Geiler Typ.
Und sie natürlich ganz so, weißt du, ganz Millennial.
Scheiß Millennials, ey.
Ja. Egal, Hauptsache den Film gucken.
Oh, ist bitter, ey.
Traurig.
Ja, das ist einfach, Mann, wenn du nicht mit Kino aufgewachsen bist, und du dahin erzogen wirst, das ist halt Screen is Screen, so kannst du dann eben auch auf dem Handy angucken.
Ja, aber ich denke mir dann auch, wie viele Leute da so ihr Herzblut reingesteckt haben. Und
ja, es tritt in die Nüsse, Alter.
Das deswegen ist so, wie viele Leute an so einem Film arbeiten. Guck dir doch mal den Nachspann und liest dir mal die Namen durch, die da eine Rolle spielen. Und die würdigst du, indem du deinen Film auf deinem scheiß Telefon guckst, Alter, wo du SMS normalerweise abrufst.
Ja.
Das kann's doch nicht sein, Alter.
Ja, bitte.
Ja. Dann guck dir lieber so kleine Filme an wie
Dinosaur! Jurassic Park!
Guck dir sowas an. Jetzt weiß ich übrigens, wo die alle her sind. Die aus Barry natürlich, aus der neuen Staffel. Ja, jetzt habe ich die alle entdeckt, die Samples.
Ach, ey. Geil, okay.
Ja. Ich so, ach, hier, ach, Pendejo, ach.
Aber das ist so jetzt geil, oder?
Die, alle.
Ey, die Staffel schockt so dermaßen, Alter.
Ja, die ist lustig. Barry schockt auf jeden Fall.
Ah, Barry ist so groß.
Da müssen wir auch mal reingucken. Haben wir schon rezensiert, deswegen Barry auch eine Empfehlung von uns. Geile
ja.
Serie.
Ja, ja, ja.
Cool.
Mit einem großartigen Harry Winkler.
Absolut.
Hast du schon die Folge gesehen, wo er ihm den Job bei seinem nächsten Dreh besorgt?
Ja, ja, die war gerade.
Alter, ey, ich werde die Szene, glaube ich, nie vergessen. Ich habe die mir so oft, also bin da immer wieder zurückgesprungen und habe mir das nochmal angeguckt. Diese Szene, wo der Producer zu ihm kommt und meint, hier, wir haben uns bei Murder, She Wrote schon kennengelernt, da war ich irgendwie Set-Assi oder so, ne? Ich hab dir dein Essen gebracht und you threw hot tea at me. Erinnerst du dich? Und seine Antwort ist, I need more.
Ja, ist schon geil.
Alter, ich hab's so gefeiert, weil es so geil seine.
So, ja, das reicht noch nicht an Informationen.
Na, hallo, weißt du, wie oft ich das gemacht habe? Ich brauche mehr.
Ja, ist geil.
Weil das auch so geil seine Karriere als Schauspieler zusammenfasst, als Typ, der irgendwie schnell hochgekommen ist und dann sofort die härtesten an mir an den Tag gelegt hat, dass das öfter passiert ist, dass er jemanden am Set von Murder, She Wrote heißen Tee angeschmissen hat. Alter, ich hab's so gefeiert.
Das ist
schon
wirklich lustig.
Oh, er spielt das so groß, ey. Zum Glück hat er dafür schon Preise gewonnen. Ey, ja, das ist so eine geile Rolle, Alter.
Ich fand die Folge davor mit der Szene so, wo diese beiden Frauen sich unterhalten am Tisch und sie sagt so, you have too many dogs. Und sie so, what? Und du siehst diese ganzen Hunde im Garten. Es hört nicht auf, Alter, wie die von links nach rechts irgendwie rennen.
Ey, die zeichnen da so geil schräge Charaktere.
Und why? Ich mein, sie versteht das nicht.
Ich meine, ey, ich find's bei Harry Winkler, ist ja fast so ein bisschen wie mit
Henry Erdog. Heißt der. Man nennt ihn Harry die ganze Zeit.
Henry Winkler, stimmt. Stimmt, ich sag Harry. Henry Winkler. Für ihn ist es fast so ein bisschen wie für Ed O'Neill. Mit,
so
ein, weißt du, halt
so
ewig über eine Figur definiert worden, so weil du halt ja, klar, die lange erfolgreich in der Serie gespielt hast. Und dann eine Weile nichts und dann ein Comeback,
ja,
ey,
mega.
Da kann Jesus einpacken, Alter.
Wobei bei Arrested Development als Anwalt war ja schon auch ein Highlight.
Stimmt.
Das
ja,
war schon auch eine geile
auf jeden, Rolle. Stimmt, da war, aber ist auch so herrlich verbimmelt.
Komplett inkompetent, ja.
Ist der, für geile Deals angeboten hat.
Ja, Mann.
Ja, ist ein geiler Schauspieler, ich feiere den sehr.
Ja, ich mag den auch, hat zu Recht Preise gekriegt, hast du ja selbst erwähnt.
Ja.
Ja. Gut, dann sind wir durch für diese Freitagsepisode.
Ja.
Und,
Guess hat gewonnen.
Guess hat gewonnen, juhu. Es wird spannend. Es steht wieder 3-3. Wow. Dann sind wir gespannt auf die Supporter-Episode übermorgen. Da besprechen wir den Film The Hill für unseren Kumpel Anastasios.
Mhm.
Den packen wir in die Supporter-Episode am Sonntag. Also da könnt ihr gespannt drauf sein. Und, für diejenigen, die das nicht hören dürfen, die hören wir am Dienstag. Oder beim Bash.
Ja. Guter Plan. Und wie immer, Feedback ist herzlich willkommen.
Ja.
Lasst uns wissen, wie ihr das alles findet und wie ihr die Filme findet, über die wir sprechen.
Ja.
Wir finden es gut.
Wir finden es gut und sind jetzt raus. Ciao.
Tschö.
Bewegt Bild Banausen.